Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich sage hola, hola Thomas, hola München, muy, naja, ich lasse es besser. Grüße nach München, hallo Thomas.
Hallo Christian, schönen Grüß nach Köln.
Es ist wieder mal dieser Donnerstagabend, es ist immer noch Vuelta-Zeit. Es fliegt gerade ein Flugzeug über mich drüber und es ist ein schöner Abend, roter Himmel. Eigentlich müsste man sich mit einem Italien ist Vino Tinto oder ist das Italien? Egal. In die Sonne setzen oder auf die, um die untergehende Sonne in die Welt gucken. Aber wir setzen uns für die Podcast-Mikrofone, weil die Vuelta ist und weil es zu besprechen, Dinge zu besprechen gibt. Aber irgendwie auch komisch, anders als sonst bei einer Rundfahrt, habe ich so den Eindruck, oder? Wie siehst du das? Irgendwie komisch.
Ja, irgendwie schon in gewisser Weise, wie soll ich sagen, nicht das gewohnte Bild.
Ja, aber auch nicht so, aber kein Bild, was man sonst irgendwann, also ich kann mich an keine Rundfahrt in ähnlicher Manier erinnern. Ich habe jetzt in der Berichterstattung, im Zuge der Berichterstattung drumherum auch gelesen, es gab wohl vor Jahren mal, war das nicht sogar bei euch, eine Rundfahrt in, auch eine Vuelta in den, ich glaube, 60er Jahren, wo ein Limonadenhersteller als Sponsor, ich glaube, 6 oder 7 Fahrer unter den ersten 10 hatte oder irgendwie sowas. Mhm. War das in einem Magazin auch deines Vertrauens?
Nee, das meine ich nicht, aber ich habe die Tage auch davon gehört, dass es, meine ich, von der Mannschaft Cars,
ja, genau,
in den 60ern oder 70ern auch mal ein komplett besetztes Podium gab.
Ja, und die hatten, glaube ich, sogar von den ersten 7 Plätzen waren 6 von denen oder irgendwie sowas. Also irgendetwas sehr, sehr, sehr Groteskes, wo man sich dann auch fragt, was war denn da los und wie konnte das passieren? Und hätte man uns wahrscheinlich das Tableau gezeigt, wie es jetzt aussieht vor der Vuelta, naja, wir wären jetzt nicht komplett hinten drüber gefallen, aber wir hätten auch gedacht, also wir hätten wahrscheinlich genauso gesagt, was ist denn da passiert, was ist denn da los? Weil, naja, so richtig erwartbar war das nicht, was sich da jetzt da abspielt.
1966 war das, ja.
Ah, hast du es so schnell rausgefunden?
Ich habe es dir geschwind nachgeguckt.
Du bist einer der wenigen Menschen, die dieses wunderschöne Wort geschwind benutzen. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir immer wieder. Finde ich das auch bei Procycling Stats noch? Müsste ich ja eigentlich.
Ja, ne? Da kannst du bei den Jahren in der Historie nachgucken. Und ich habe hier ganz schnell mal die 60er Jahre durchgeblättert einfach.
Ja, most stage winners, team for most wins. Ne? Ich finde es jetzt so schnell nicht. Ist aber auch wurscht eigentlich. Lass uns einfach mal, wusste ich auch nicht, dass die früher Vuelta España und jetzt La Vuelta Ciclista España, dass die sich mal in den, vor gar nicht allzu langer Zeit umbenannt haben. Auch wieder was dazu gelernt. Kommen wir, um dich zu zitieren, geschwind mal zu den Etappen, die wir nachbesprechen wollen müssen können. Was sich getan hat, was sich vielleicht nicht getan hat, was wir erwartet hätten, was sich so bestätigt hat und was sich überhaupt nicht bestätigt hat. Und dort waren wir, ich fasse es einfach mal kurz an der Stelle zusammen, wir waren stehen geblieben nach dem Einzelzeitfahren. Etappe Numero, die Etappenzahl weiß ich gar nicht, 10
war das.
Filippo Ganna hatte es gewonnen vor Remco Evenepoel, Primož Roglič, Joey Almeida, Vlasov, Cataneo, Ayuso, Soler, Oliveira, Vingegaard, das waren die Top 10. Zum damaligen Zeitpunkt bestand das Gesamtklassement aus Sepp Kuss in Führung, der Helfer von Jumbo-Visma also, Marc Soler, Remco Evenepoel, Primož Roglič, Lenny Martinez, Almeida, Vingegaard, Ayuso, Mas Vlasov. Und wir hatten schon gesagt, so irgendwie so richtig überraschend ist da keiner vorne. Das kann sich so durchaus sehen lassen oder kann so in der Richtung bleiben, aber das wird alles schon nochmal neu sortiert. Naja. So denkt man sich das dann, wenn man so klug im Mikrofone spricht oder auch dumm. In der Nachetappe Nummer 11 hatte sich jetzt, sag ich mal, schon vorab unter den Top 20 kaum etwas neu sortiert. Es war, ich sag mal, fürs Gesamtklassement eine relativ unbedeutende Geschichte.
Ja, wir hatten uns beide von der Etappe mehr erhofft, weil die vom Streckenverlauf ähnlich war wie die Etappe in der ersten Woche Nummer 6, wo es auch am Ende einen steilen Berg gab und ja, die da doch diese große Ausreißergruppe hatte mit 40 Fahrern. Das war diesmal auch ja in einer ähnlichen Form der Fall. Also waren auch viele Fahrer in der Ausreißergruppe vorne dabei. Ich meine, 26 Mann waren das, die da vorne dabei waren. Aber da war jetzt ja keiner in der Gesamtwertung eine große Bedrohung, sage ich mal.
Ich glaube, am ehesten vorne, also von denen vorne war es noch Gerard Thomas, der sich aber ja aus der Gesamtwertung auch schon verabschiedet hat. Der war auch noch nicht mal Top 20, der ist danach in die Top 20 wieder reingefahren, auf Platz 18 dann. Aber das war jetzt nicht irgendetwas. Also der Anstieg war nicht lang genug, dass sich die Gesamtklassementfahrer wirklich hätten Sorgen machen müssen, dass da von denen da vorne noch viel passiert. Und ja, so hat man, du hast es als Überschrift schon in unser Dokument gehauen, weiterer Ruhetag, hat man es entspannt angehen lassen an diesem 6. September, also vergangene Woche, was war das, heute ist der 14.
Dienstag.
Genau, letzte Woche Dienstag.
Genau, ja. Und das Rennen lief dann so, dass in dieser, ja, sage mal Ausreißergruppe, da waren da die beiden Ineos-Fahrer Filippo Ganna und Geraint Thomas und Filippo Ganna hat dann mehr oder weniger, ja, einen Großteil des Anstieges das Tempo für Geraint Thomas so hoch gehalten, dass aus dieser ja, Ausreißergruppe einer nach dem anderen sich hinten verabschiedet hat. Und dann ist aber Ganna irgendwann so anderthalb Kilometer vor dem Ziel rausgegangen, konnte nicht mehr weiterfahren. Ja, und dann hatten alle den Angriff von Geraint Thomas erwartet, der kam nicht, dann kamen die Attacken der anderen Fahrer, Thomas nochmal hingefahren und ja, am Ende fehlte ihm die Form und auch die Explosivität, um das zu gewinnen. Am Ende der Sieger dann Jesus Herrada, der den stärksten Sprint hatte.
Glaubst du, das ist jetzt so, also ich weiß nicht, ob du Stimmen gehört hast, ich habe nichts mitbekommen, aber ist das jetzt so langsam dann doch das Realisieren bei Gerard Thomas, dass für eine Grand Tour es nicht mehr reicht? Also die Realität holt ihn ja jeden Tag jetzt irgendwie so ein Stückchen weiter ein und
das glaube ich gar nicht mal. Bei der Vuelta hat er jetzt extrem viel Pech auch natürlich gehabt, mit Stürzen und anderem drumherum, sodass er irgendwann in der Position war, wo du halt sagst, es lohnt sich jetzt nicht mehr auf Platz 10, Platz 15 in der Gesamtwertung zu fahren.
Okay, du meinst, das ist jetzt eher Körner einsparen, um doch noch die Lombardei-Rundfahrt zu gewinnen?
Das glaube ich nicht, aber klar, natürlich muss sich der Fahrer auch selbst fragen, wie lange möchte er seine Karriere noch fortsetzen und vor allem das Team muss sich überlegen, wie ersetze ich so einen Fahrer.
Ja, das Team wird ihm wahrscheinlich den Blankoscheck hinlegen, weil sonst haben die nächstes Jahr gar niemanden mehr. Also, die Verhandlungsposition von ihm ist die beste.
Dann, hätte fast gesagt, die Zeugwarte, die Mechaniker dann sitzen dann auf einmal auf dem Rad. Die haben doch, also der Dan Bickham, der Ingenieur von Ineos, der hat doch den Stundenweltrekord gebrochen, den könnte man noch unter Vertrag nehmen.
Ja, aber ich weiß auch nicht so, ob sie damit zufrieden sind, ob das jetzt so das erklärte Ziel sein kann. Ich weiß es nicht so genau. Aber ja, also ich denke, die Verhandlungsposition, die er hat, ist da gar nicht die allerschlechteste. Ob er es will, ist halt die Frage, ne? Also da muss man wahrscheinlich mal gucken.
Nee, hat sich jetzt noch nicht geäußert und apropos so Verträge von Mark Cavendish hat man jetzt auch nicht noch nichts gehört diesbezüglich.
Der macht ja gerade sein Praktikum im Vertragswesen bei Chris Froome. Ich habe die letzten Tage irgendwo ein Bild gesehen, wo die beiden unterwegs sind. Also der kriegt da eingetrichtert, wie er gute Verträge macht.
Ja, das würde mich nicht wundern. Also den Vertrag, den muss er ja nur noch unterschreiben im Prinzip. Also das Team wird ihn mit Kusshand weiter begleiten und ich kann es mir kaum anders vorstellen, als dass er jetzt nochmal ein Jährchen dranhängt, weil so, wenn man sich die Transfers bei Astana anguckt, dann ist das schon sehr zielgerichtet, um den Sprinter zu unterstützen, also einen richtig guten Sprinter. Also es wurden einige Leute für den Sprint geholt, aber halt nicht ein Top-Sprinter, der das Werk vollenden kann. Klar, Max Kanter, sage ich mal, ist schon ein richtig guter Sprinter, aber ich glaube nicht derjenige, der jetzt bei der Tour de France die Etappen gewinnen soll.
Kommen wir zurück zum aktuellen Geschehen und nicht die Perspektive aufs kommende Jahr schon. Es hatte sich dementsprechend, wie ich eben schon sagte, in den Top 20 gerade mal etwas verändert. Also hinten Gerard Thomas ist wieder auf 18 rein. Ansonsten war an dem Tag nicht so viel, dass man da jetzt an der Stelle noch drauf eingehen müsste, meiner Erinnerung nach. Deswegen,
da war gar nichts.
Nee, da war gar nichts. Da war überhaupt nichts los. Da ist der Sack Reis umgefallen. Nächster Tag war dann diese Sprungschanzentag mit dem langen Anstieg, der auch kein richtiger Anstieg war. wo so, ich glaube, der Begriff Rollerberg sollte man in der Wikipedia mit einem Bild von diesem Berg irgendwie illustrieren. Von dem ging es dann bergab ins Ziel und alles andere als ein Sprint hätte uns gewundert. Und so kam es dann auch, dass UAE einen mustergültigen Sprint hingelegt hat, den am Ende dann nur noch Juan Sebastian Molano eintüten musste, würde ich so sagen.
Ja, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber für mich ein Paradebeispiel dafür, wie man auch also ohne richtigen Sprintzug, sondern nur mit einem Anfahrer eine komplette Mannschaft aus dem Rennen nehmen kann und alle überraschen kann, wie es UAE an dem Tag gemacht hat. Da gab es noch so eine leichte, war keine richtige Kurve, sondern einen leichten Linksknick. Ja, 400 Meter vom Ziel. Und die haben wirklich genau bis zu diesem Moment Rui Oliveira und Juan Sebastian Molano gewartet, um dann richtig Tempo aufzunehmen und durch die Innenbahn durchzuschießen. Und der Rest war dann im Prinzip schon nach dieser Kurve geschlagen, weil die waren so viel schneller als der Rest. Und Caden Groves ist da zum anderen auch noch, hat ein paar Probleme, hat sich, meine ich, verschaltet nochmal oder hat sich am Hinterrad seines Anfahrers fast noch aufgehängt und konnte dann nicht mehr eingreifen.
Aber ich sag mal, der Träger des grünen Trikots war an dem Tag, also das grüne Trikot war ungefährdet und es ist ja auch schön, wenn man anderer gewinnen kann, ne? Und für Juan Sebastian Molano, ich guck mal gerade.
Ja, da hat er letztes Jahr schon mal. 21. Etappe eigentlich als Anfahrer von Pascal Ackermann die Etappe gewonnen.
Stimmt, ich erinnere es dunkel, aber ansonsten, ne, also wir haben ja schon gesagt, das Sprinterfeld ist jetzt nicht das allerstärkste. Insofern.
Nee, ich kann mich kaum an eine Grand Tour erinnern, die vom Sprinterfeld so dünn besetzt war wie diese Vuelta.
Ja, aber da kann sich der Juan Sebastian dann ja drüber freuen, dass er, ne, also er ist da, er gewinnt und dementsprechend ist er immer noch der Beste an dem Tag gewesen, an den Sprintern. Ja, und das war dann jetzt schon der Samstag, auf den wir alles, Freitag, Entschuldigung, durcheinander. Das war dann schon der Samstag, der da kam, auf den wir alle so hingefiebert haben, wo wir gesagt haben, das ist der Tag, an dem es rund gibt, an dem Tag werden die Messer ausgepackt, an dem Tag geht's los, Puerto de Portale, Col de Aubisque, Col de Spandeles und Col de Tourmalet. Viel klassischer kann eine Etappe kaum sein. 4200 Höhenmeter verteilt auf, 134,7 Kilometer. Und ein Tag, wie man sich als Radsportfan wünscht, ist auch nicht so richtig ausgedrückt, aber es war viel los, sagen wir mal. So, das kann man, glaube ich, auch ohne zu übertreiben sagen.
Ja, also die Etappe war jetzt vor 6 Tagen am letzten Freitag und es ist schon gefühlt eine Ewigkeit her.
Ja.
Aber da hat sich echt viel getan an dem Tag. Hat erstmal lange gedauert, bis sich da irgendwie eine Ausreißergruppe bilden konnte, beziehungsweise die kam in der Form gar nicht so zustande. Die erste, ich sage mal so, Enttäuschung oder vielleicht haben auch einige darauf spekuliert, war, dass Remco Evenepoel da am Turm Obisk schon zurückgefallen ist und in Probleme geraten ist.
Eine oder zwei Etappen, die ich von Anfang an gucken oder die ich zumindest ganz geguckt habe in Etappen. Und das war für mich wirklich so ein Ding, wo ich dachte, am Obisk, am Ende hat er oben 1,5 Minuten eingepackt bekommen, kann das sein? Hat das so ungefähr?
Ja, und dann in der Abfahrt nochmal 1 Minute oben drauf und dann war es im Prinzip klar, dass er da nicht mehr hinkommt.
Da war klar, dass der überhaupt keine Rolle mehr spielen kann oder wird. Also jetzt zumindest fürs Gesamtklassement. Weil wenn er in der Abfahrt schon verliert, ne, dann ist das für mich also ein Zeichen, dass er entweder schon aufgibt im Sinne von ich kassiere jetzt extra Abstand, ne, um dann zu machen, was er dann später auch gemacht hat. Oder dass er einfach krank, unwohl oder sonst irgendwas sich fühlt. Also ganz, ganz komisch. Also dass ein Fahrer so einbricht, wann haben wir das letzte, also ne, wir können jetzt den weiteren Verlauf zumindest in Bezug auf Evenepoel ja spoilern, beziehungsweise ich denke, dass 90% unserer Hörerinnen und Hörer das ja eh wissen. Wann hast du das letzte Mal gesehen, dass jemand so eingepackt wurde in Rückstand?
Also ich denke, ab einem bestimmten Punkt, so ab 3 Minuten Rückstand, hat er halt gesagt und auch aus meines Erachtens nach das einzig Richtige gemacht, nämlich gesagt, ich nehme jetzt heute komplett die Beine hoch und gehe jetzt auf Etappensiege, weil ob ich jetzt, sage mal, Fünfter oder Siebter im Gesamtklassement werde, spielt für mich keine Rolle, weil ich habe die Rundfahrt im letzten Jahr schon gewonnen. Mhm. Für mich zählt nur der Sieg oder ich gehe halt, mache so viel Action, dass ich jeden Tag im Prinzip ein Kandidat für den Etappensieg bin und spare dafür meine Kräfte. Mhm. Das war schon der richtige Gedanke und auch ein Großteil seines Rückstandes kam, denke ich, von diesen 27 Minuten am Ende deshalb zustande.
Ja, irgendwann ist dieser Punkt erreicht. Was ich mich dann aber gefragt habe, ne, also hatte ich natürlich auch, warum bleibt das Team dann komplett bei ihm? Weißt du, man hätte ja zumindest irgendwie, also die hätten ja nicht alle 27 Minuten kassieren müssen. Ne? Man hätte ja dem Team dann auch.
Ja, aber die haben ja in der Gesamtwertung gar keine Rolle mehr gespielt sonst. Also für die war es ja egal, ob da jetzt alle irgendwie meinetwegen 5 Minuten oder 27 an Rückstand kassieren. Das Einzige wäre halt gewesen, dass noch einer um den Etappensieg mitgefahren wäre, aber
ja, das war an dem Tag.
War ja keine Option, weil A ist da keine Ausreißergruppe weggelassen worden und B hätte auch keiner von den Fahrern von Sudal Quickstep, sag ich mal, auch nur annähernd das Potenzial dazu, die Kapitäne, die vorne am Ende um den Tagessieg gefahren sind, zu gefährden.
Ja. Dann gehen wir mal vielleicht, klingt jetzt in dem Moment blöd, aber gehen wir mal auf den, verflucht, jetzt habe ich mich verklickt, gehen wir mal, das hier ist die Tourmalet-Etappe Nummer 2, ich wollte jetzt gerade auf den, auf Etappe 12 nochmal ganz kurz zurück und ich erkläre dir auch warum, mag jetzt erstmal ein bisschen komisch klingen. Wir hatten Sepp Kuss, wir hatten Marc Soler und dann Remke Evenepoel auf Platz 3. Der fiel zu dem Zeitpunkt dann raus. Das heißt, wir hatten schon Kuss, Soler, dann Roglic, Martinez, Almeida, Wingert. Und es entwickelte sich so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Rennen im Rennen, aber es kamen so Allianzen zustande, wo man jetzt gar nicht, also wo man natürlich, wenn man dein Wissen hat, verstanden hat, wer, warum, wie, was gemacht hat. Aber irgendwie kam es mir in dem Moment manchmal vor, warum fahren die jetzt? Warum fahren die jetzt? Warum greifen die an? Das zieht sich dann auch, finde ich, wie ein roter Faden so durch die weiteren Etappen, dass es immer Interessen gab, die nicht ganz offensichtlich waren, die man erst ein bisschen vielleicht erläutert bekommen haben muss oder die aber immer dazu führten, meiner Ansicht nach, oder oft genug dazu führten, dass das Team Jumbo, weil es einfach mit zwei Fahrern zu dem Zeitpunkt schon vorne war, nie richtig selber fahren musste oder nie richtig so mit dem Rücken an der Wand stand und sagen musste, jetzt müssen wir agieren. Die konnten sich sehr oft, fand ich, erstmal entspannen, bis sie dann selber das Heft in die Hand nehmen konnten und auch an diesem Tag.
Ja gut, also das erste war dann ja mal, dass da Bahrain Victorious gefahren ist.
Ja.
Zunächst einmal natürlich haben die auch gesehen, wir können heute Remco Evenepoel aus der Gesamtwertung eliminieren. Das ist genau das gleiche Ziel, was Jumbo-Visma auch hat. Dann helfen wir denen mal und zum Zweiten ist die Mannschaft ja auch dafür bekannt, dass die in Abfahrten als geschlossen als Mannschaft oft relativ viel riskieren, sage ich mal, und auch sehr viele gute Abfahrer in ihren Reihen haben. Genau das haben sie da auch wieder gemacht. Auf dieser Abfahrt vom Obisk runter haben die das komplette Feld einmal auseinandergerissen und da gab es dann so eine Situation, da waren dann, meine ich, Landa mit Vingegaard und Kuss und noch einem anderen Bahrain-Fahrer vorne. Und das schon irgendwie...
Butrago, kann das sein? Santiago Butrago?
Kann sein. Irgendwie schon 60 Kilometer vor dem Ziel. Also das hätten die ja nie so durchziehen können oder beziehungsweise glaube ich nicht. Und da ging es dann wild hin und her, dass da alle möglichen Favoriten mal an diesem vorletzten Berg attackiert haben. Und ja, wie du schon gesagt hast, Bahrain hat dann so ein bisschen ausgeholfen für Jumbo, aber auch die Mannschaft UAE, die einige Rennsituationen im Col de Spandelis, diesem vorletzten Berg, neutralisiert hat, weil Jumbo clevererweise immer einen vorne bei den Leuten dabei hatte, die da attackiert haben.
Also war wirklich ein tolles, offenes Rennen an der Stelle auch, dass sich dann am Tourmalet ja erst wieder zusammenfand, um dann wieder auseinanderzugehen. Und ich bin immer noch ein bisschen unentschlossen, wie ich das Ergebnis bewerten soll, also oder wie ich es so sehen soll, das Ganze. Ne? Ich dachte ja auch zwischendurch, hab ich dir das, glaube ich, mal geschrieben, es sah für mich auch mal kurz aus, als wäre Bora so ein Gewinner des Tages. Ne? Also sind sie ja in gewisser Hinsicht auch, weil sie hatten zwei Plätze unter den Top Ten, auch nicht das Schlechteste. Henrik Mass hat sich da auch irgendwie noch so mit eingeschlichen, da vorne als einziger Movistar, der da relativ unspektakulär, man könnte es positiver ausdrücken, solide gefahren ist. Aber es war halt einfach auch dieses Radsportfest, finde ich, was man sich erhofft hat. Auch wenn natürlich die Abwesenheit von Evenepoel oder etwas spätere Anwesenheit von Evenepoel das Ganze ein bisschen so eine Eintrübung im Ganzen gegeben hat.
Ja, das war schon in dem Sinne ein Radsportfest, aber natürlich sehr einseitig. Also ja. Klar, Jumbo hat das clever gemacht, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie die teaminterne Absprache war, aber Vingegaard war der Erste, der losgefahren ist, vielleicht auch der Erste, der losfahren durfte, das hat er zweimal probiert, beim zweiten Mal ist ihm keiner mehr nachgefahren, kam bis zum Ziel durch, meine aber, er ist an dem Tag nicht der stärkste Fahrer gewesen, der gewonnen hat, weil zwischendurch gab es ja immer wieder die Situation, dass es dahinter stillgestanden ist fast, also da wollte ja keiner richtig nachfahren. So hatte er dann ja zwischendurch eine Minute oder sogar ein bisschen mehr Vorsprung. Am Ende waren es dann 30 Sekunden auf Sepp Kuss, 33 auf Primoz Roglic, was für mich schon zeigt, als dann Sepp Kuss mal richtig losgefahren ist, wie schnell dieser Vorsprung von Vingegaard dahin geschmolzen ist, dass ja auch er, also Sepp Kuss an dem Tag hätte gewinnen können oder Primoz Roglic.
Ich glaube, die hätten morgens wahrscheinlich Streichholz ziehen können, wer von ihnen das an diesem Tag macht. Und vielleicht haben sie es auch so gemacht, und Vingegaard hat gewonnen oder er hatte einfach das Glück auf seiner Seite, dass bei seiner zweiten Etappe, vielleicht wurde auch gesagt, ne, jeder hat zwei Etappen und dann fangen wir wieder von vorne an. Ja, also sie sind im Prinzip als 1, 2 und 3 reingekommen. Ne? Am Ende des Tages Vingegaard mit 30 Sekunden auf Kuss. Kuss nochmal 3 Sekunden auf Roglic. Kamen dann noch die leichten Zeitbonifikationen dazu. Und das führte dann dazu, dass nach diesem Tag dann wirklich Sepp Kuss vor Primoz Roglic, vor Jonas Vingegaard Platz 1, 2 und 3 vom Team Jumbo besetzt wurden. Also das komplette Jumbo-Podium. Ja. Kann ich mich nicht erinnern, kannst du dich erinnern, dass das mal jetzt mal, also in unserer aktiven Zuschauerzeit, also die 60er Jahre Limonadenhersteller zählen nicht, dass das der Fall war? Außer jetzt vielleicht bei Paris-Roubaix und dem Team Mapei, glaube ich mal, aber kann ich mich nicht erinnern.
Du meinst jetzt bei einer Grand Tour?
Ja.
Ich kann mich dunkel daran erinnern, es gab mal beim Giro 89 oder 88 war das, als
Thomas, wie alt warst du da?
Ein Jahr oder zwei.
Ich rede von unserer aktiven Fernsehschauzeit.
Nee, aber da gab's
dir traue ich schon zu, dass du da schon geguckt hast, aber dass du dich daran erinnerst, traue ich dir nicht zu, entschuldigen.
Relativ krasses Beispiel mit, ich meine, es war Stephen Roach und Roberto Vicentini, die sich dann gegenseitig sogar, also da hat sich dieses Team in zwei Lager getrennt und dann ist der eine dem anderen in den Bergen hinterhergefahren und hat die Konkurrenten hinten hinterhergezogen. Also das war ja noch wilder, jetzt sage ich mal, das läuft jetzt ja noch relativ geordnet bei Jumbo ab. Oder noch ein krasses Beispiel, ja, muss man leider, wird immer so als Vergleich angeführt, gewiss Ballern, die beim Flash Ballon, wenn du dich dran erinnern kannst, 1994 Plätze 1, 2 und 3 hatten. Ja, leider war das ein sehr trauriges Beispiel, sage ich mal, aus bekannten Gründen im Nachhinein.
Ja, aber ich glaube, das ist jetzt schon relativ eindeutig, an sowas erinnern wir uns einfach nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, was ich da am Ende des Tages von halten soll. Sozusagen. Ja, vielleicht kommen wir am Ende nochmal, oder werden wir das am Ende, vielleicht am Ende ganz der dieser Vuelta mal versuchen zu bewerten. Kann das sein? Der 87er Giro von Stephen Roach, Team Carrera Jeans Vagabond. Boah, das war noch früher geile Namen, ne? Carrera Jeans. Wenn ich Radprofi gewesen wäre, hätte ich alles dafür gegeben, mal bei Carrera Jeans oder bei Panasonic Isostar zu fahren. Das,
ja, da waren sie noch, die Mittelständler.
Ja, die GIs Gelati Jolly. Toshiba La Vie Claire. Und natürlich Gewiss Bianchi. Sorry fürs Abschweifen. Ja, also die drei Plätze drei waren dann aufgeteilt, haben sich die Jumbos ausgeknobelt. Dahinter Ayuso, Mas, Soler, Mikelanda, Vlasov. Eigentlich, Almeida vielleicht noch auf 10 zu erwähnen, eigentlich gar nicht so. Wenn man die Abwesenheit, wie gesagt, von Evenepoel sieht, außen vor lässt, gar nicht so falsch das Ganze, nur irgendwie die Sortierung. Ein bisschen einseitig, würde ich behaupten.
Nee, die Namen, absolut, hätte man da vorne auch so erwarten können. Ja, aber wie du schon sagst, dass da drei von einer Mannschaft die ersten drei Plätze haben, ist dann doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Kam der nächste Tag, ein nicht minder schwerer Tag, der natürlich so ein bisschen aufgrund der Namen des Freitagsfestes ein bisschen hinten anstand, aber mit 156 Kilometern und 4.500 Höhenmetern auch kein Zuckerstiel. Zuckerstiel, sagt man Zuckerstiel? Zuckerschlecken oder Eisstiel. Naja, und da, ich bin immer noch so ein bisschen, ne, du sagst halt, Evenepoel hat an dem einen Tag komplett rausgenommen und hat dann einfach ein lockeres Training gefahren, aber wie dieser Einbruch, der dazu führt, dass man so rausnehmen muss, zustande kommt und dann am nächsten Tag aber so eine Performance hinlegt, das ist halt auch schon spektakulär.
Ja.
Also oder meinst du einfach, dass man sagen kann, okay, der hatte den Montag Ruhetag, der hat den Dienstag auch im Prinzip einen Ruhetag, haben wir eben erwähnt, dann war Sprintetappe, das war der vierte Ruhe. Also warum kam es Freitag zu diesem Einbruch, der dann Samstag wieder so rückgängig gemacht wird? Also hast du eine Idee, wo dieser Einbruch herkam eigentlich? Um das vielleicht nochmal kurz so eine
Kurve. Ich glaube, wenn es Remco Evenepoel selbst wüsste, würde das abstellen oder beziehungsweise versuchen, den Grund dafür zu bekämpfen, aber ja, das weiß keiner. Warum bricht einer an einem Tag so ein und ist am nächsten Tag dann der stärkste Fahrer im Feld? Das
passiert einfach.
Ja, wirft viele Fragezeichen auf. Wie ist das zu erklären? Keine Ahnung, also wirklich einfach vielleicht schlecht geschlafen oder was Schlechtes gegessen oder zu wenig gefrühstückt, ich weiß es nicht. Und am nächsten Tag man kennt es ja auch selber aus dem eigenen Leben vielleicht, dass man sich von einem auf den anderen Tag manchmal wie ausgewechselt fühlt. Kann natürlich auch bei Remco Evenepoel so gewesen sein auf dieser Etappe. Boah, er hat es dann, sage ich mal, mit der Brechstange versucht, in dieser Ausreißergruppe zu kommen, hat das geschafft und ist dann, meine ich, so 60 Kilometer im Prinzip mit Romain Bardet nur noch am Hinterrad gefahren und den hat er dann auch noch im letzten Anstieg abgehängt.
Mhm. Ja, und Bardet hatte ja vorher auch schon angekündigt, dass er auf die Etappensiege irgendwann, also von vornherein, also auch wenn er natürlich nach der ersten Etappe mit dem ersten Sieg beim Mannschaftszeitfahren großes Glück hatte, um es mal vorsichtig auszudrücken, ne, da war dann irgendwann bei der sechsten Etappe war er Dritter, jetzt bei der Etappe Zweiter. Er wollte dann ja auch auf Etappenjagd gehen. Das war ja im Prinzip so ein ausgemachter Plan. Das heißt, dass er jetzt mit da vorne unterwegs war, das war jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Naja, und dann gab es halt hinten noch die Gruppe der Favoriten oder die Gruppe derjenigen, die um das Gesamtklassement mitfahren. Und da tat sich jetzt an diesem Tag vielleicht auch aufgrund der Schwierigkeiten oder der Anstrengungen des Tages davor, da hat er sich dann in den Top Ten auch wirklich wieder gar nichts, ne?
Schon, da hat sich ein bisschen was getan, beziehungsweise am Ende spiegelt es das Ergebnis vielleicht nicht wieder. Aber ja, auch an dem Tag wieder ist so das eingetreten, was wir schon immer gesagt haben. Die Mannschaft UAE fährt irgendwie ohne jeglichen Plan. Die haben versucht, als die Lücke irgendwie, ja, sag ich mal, 2-3 Minuten auf Remco Evenepoel war, ihn dann noch einzuholen mit einem oder maximal zwei Fahrern, wo sie Tempo gefahren sind, dann am Berg noch. Das hat nicht geklappt. Sie haben selbst sozusagen alle ihre Teammitglieder eliminiert aus der ersten Favoritengruppe, bis dann nur noch Ayuso da war. Mhm. Und der ist noch einmal in Angriff gefahren, aber das war's dann. Also die haben an dem Tag ganz, ganz viel gearbeitet, ohne irgendeinen Ertrag daraus zu bekommen. Und das zieht sich dann weiter durch die Vuelta später dann auch durch. Also ja, was man früher über die Mannschaft Movistar vielleicht gesagt hat, als da noch Valverde, Landa, Quintana und wer war es noch, Enric Mas gefahren sind. Genau mhm. das gleiche ist ist das Team UAE aktuell. Also die sind das neue Movistar.
sehr zweifelhafter Ruf, der da sozusagen dann zu eilt. Und ich finde auch wieder, dass das Team Jumbo, dadurch, dass es diese Gemengelage gibt und auch, dass die Interessen von UAE und Bahrain so unterschiedlich sind und sich gegenseitig dann auch zu dem Zeitpunkt ja auch noch um die Plätze, ne? Man dachte ja auch noch um das Podium fahren können und so weiter und so fort, dann ist da hier, ne? Dass das Team Jumbo einfach die ganze Zeit in einer sehr komfortablen Situation ist, nicht über die Maßen investieren zu müssen, um dieses Ergebnis zu verfestigen. Weil es war dann immer noch so, ne? Also sie haben da noch ein paar Bonussekunden zwischendurch geholt. Im Prinzip Kuss, Roglic, Vingegaard auf dem Podium. Mittlerweile war dann der Abstand, ich rechne mal kurz, 16, also fast eine Minute zwischen Vingegaard auf Platz 3 zu Ayuso. Das verfestigte sich so an dem. Und da war für mich auch nach dieser Etappe die nächste, vielleicht mal kurz noch mitbesprochen, ne? Das war diese Etappe, wo Rudi Costa von dem Sturz von Kemna, glaube ich, profitiert hatte, ne?
Das war die Etappe vom vergangenen Sonntag Nummer 15.
Genau. Wenn ich nur ganz kurz, waren, ne, also es verfestigte sich eigentlich in den nächsten Tagen dann auch dieses Ergebnis. Und man dachte, also zu dem Zeitpunkt hatte ich so das erste Mal in Ahnung, ey, das geht jetzt einfach so weiter. Also da hatte ich so erstmal diese Befürchtung oder diesen Gedanken, wo soll jetzt die Spannung herkommen, wenn sie nicht durch irgendwelche Streitereien beim Team Jumbo kommen, die ich zu dem Zeitpunkt gar nicht vorhersehen wollte, konnte, sollte. Wo hole ich mir jetzt die Spannung her? War so mein Gedanke ein bisschen. Und vielleicht noch an der Stelle auch erwähnt, ich glaube, an dem Tag hat auch Evenepoel dann das Bergtrikot übernommen, ne?
Genau, das hat er noch sich als Sekundärziel auf die Fahne geschrieben, das Bergtrikot zu erobern, hat er dann noch an dem Tag geschafft.
Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt da so einen kleinen Bogen hierüber nach darüber nach, um meine Gedankenwelt kurz zu erklären, gemacht habe, können aber direkt an eigentlich zur Etappe Nummer 16 gehen, also zu der Etappe, die da, war das 16?
Ja, nee. Am letzten Sonntag war.
Ja, nee, genau.
15 war es, sorry.
Und danach kam die, was ist denn hier? Ich bin komplett verwirrt. Bin ich überhaupt im richtigen Jahr?
Etappe 15, ja.
Ja, genau. Das war die mit
vom vergangenen Sonntag, ja. Also da war auch wieder eine Ausreißergruppe mit Remco Evenepoel unterwegs. Aber an dem Tag fand ich das so ein bisschen, also muss schon sagen, ein gutes Signal, dass auch er dann irgendwann menschelt, weil er hat da einen, sag ich mal, den Löwenanteil der Arbeit auch in der Ausreißergruppe wieder gemacht und ja, dachte sich wahrscheinlich auch an diesem Zweitkategorieberg oder an diesem letzten Anstieg, sag ich mal, vor dem Ziel, kann er da alle über die pure Kraft abhängen. Hm. Das war dann aber nicht möglich, weil du hast gesehen, ihm ist dann die Puste hinten raus ausgegangen. Klar, die kamen zum Schluss nochmal stark auf, aber vorne raus ist dann Rui Costa, Buitrago und auch Lennart Kemner waren dann an dem Tag stärker. Mhm. Ja.
Und darf ich kurz an der Stelle, für Evenepoel fährt halt keiner, ne? Also wenn du einen Evenepoel in der Gruppe hast, dann sagen sich wahrscheinlich 9 von 10 Leuten, außer man ist vielleicht noch Filippo Ganna, ey Alter, wenn du in meiner Gruppe bist, ich bin doch nicht so blöd und fahr, wenn du gewinnen willst, dann fahr auch gefälligst. Weil wenn ich auch nur einen Korn investiere, wird das eh zum Bumerang, weil zu gewinnen gibt es dann für mich immer erst recht nichts mehr.
Ja, ist ja genau die richtige Einstellung. Also was willst du sonst machen?
Ja. Meine ich auch, ne? Und aber was ich dann wiederum auch gut finde oder was ich an ihm gut finde, ist vielleicht die falsche Formulierung, aber er nimmt das ja auch an. Ne? Also er sagt ja, ne, also er fängt da nicht an, uns rum zu lamentieren. Wer war das denn nochmal? War das beim Giro, wo wer war es? Helfen wir mal auf die Sprünge. Pinot und der EF-Fahrer, wo die dann immer rumlamentiert haben und so weiter. Ne? Also,
ach so, das war Ben Healy und Thibaut Pinot.
Ja, kann gut sein, dass ich ihn meine, aber es gibt dann ja auch so Fahrer, die meckern dann rum, schimpfen dann rum, ne, hey, warum muss ich alleine führen und so weiter. Aber ich meine, jeder sagt ja dann einfach, okay, du bist Remco Evenepoel, du bist in meiner Gruppe, ich fahr hier keinen Meter und ich finde gut einfach, dass er das annimmt im Sinne von, er lamentiert nicht, sondern er macht es dann auch. Weißt du? Er versteht den Sport dann gut genug an der Stelle. Das meine ich.
Ja, also ja. Ist eine gute Einstellung.
Ja.
Ansonsten wird er nicht so weit kommen, beziehungsweise ihm bleibt ja nichts anderes übrig. Also manchmal hat er dann noch das Glück, dass er einen Teamkollegen mit in der Gruppe hat, den er dann da sozusagen ja so ein bisschen verschleißen kann, der ihm die Arbeit macht. Und ansonsten muss er halt viel selbst fahren. An dem Tag war es dann zu viel. Und ja, das war dann im Finale sah es schon so aus, als würde der Lennart Kemner seine zweite Etappe gewinnen, weil er war mit Costa und Buitrago über den letzten Berg gefahren, hatte dann nach der Abfahrt eine kleine Lücke schon gerissen oder in der Abfahrt besser gesagt, kam dann zu Fall, aber ja. Das ist genau das eingetreten, was du gerade beschrieben hast, dass einfach zwei sich gar nicht verstehen, beziehungsweise einer gar keine Führungsarbeit machen will, also von Rui Costa erstmal nichts anderes gewöhnt und
ach komm.
Buitrago hat dann halt auch gesagt, ja, warum soll ich hier fahren? Und das war für mich schon recht kurios, dass dann Lennart Kemner nochmal trotz des Sturzes zurückkam, wobei man ja auch sagen muss, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es war erstaunlich, wie schnell der neutrale Materialwagen das Hinterrad bei ihm gewechselt hat.
Ja. Das habe ich auch gedacht. Ich hatte kurz sogar nochmal drauf geguckt, ob es wirklich ein Nicht-Felgenbremsenrad ist. Ne? Also ob der nicht, warum auch immer, irgendwie nochmal eine Felge ausgepackt hat. Keine Ahnung, welche Notwendigkeit er gesehen hätte. Nee, das ging da ausnahmsweise mal flocks. Also wahrscheinlich hat Kemner ihm hinter das Video an Nils Pollitt geschickt und hat gesagt, guck mal, so geht das. ja. Aber schade auch, dass es für Lennart da nicht gereicht hat dann an dem Tag oder an der Stelle. Hätte ich ihm gewünscht, einfach. Na, das sind halt wahrscheinlich so die Momente, wo man dann auch in der zweiten Woche ein bisschen drüber ist und ja, wird man übermütig oder sieht einfach nicht, dass das Risiko an der Stelle so groß ist und dann passiert sowas. Zum Glück ihm nichts mehr passiert. Ja, was soll man sagen? Nicht mehr
ja, passiert. Also am Ende sah er im Sprint auch schon fast wie der Sieger aus. Klar, Rui Costa ist sehr schnell im Sprint und kam da wirklich auf den letzten, sagen wir mal, 50 Metern nur noch vorbei. Also er kann sich da, muss sich da nichts vorwerfen, Lennart Kemner.
Ja, würde ich auch so sagen. Wo waren wir? Genau, Buitrago ist dann auf dem dritten Platz, Evenepoel mit leichtem Abstand dahinter. Ich denke mal da, was soll man sagen, also kann er auch mit leben, weil wenn man betrachtet, was dann hinterher noch alles passiert ist. Ja, und dann gab es dann hinten im Prinzip noch ein paar Minuten, nee, wie viel waren es? Das war doch ordentlich.
Rund 3 Minuten.
Ja, genau, rund 3 Minuten später kam dann der Rest vom Fest ohne große Aufregung rein. Ja, was soll man sagen? Also für das Gesamtklassement keine Etappe, die groß von Relevanz war, oder? Habe ich irgendwas übersehen oder verpasst an der Stelle?
Nee, da ist nicht großartig was passiert an dem Tag.
Ja, das war der Dienstag?
Der Sonntag.
Sonntag, stimmt, wir sind da hatten wir noch
Sonntag und dann am 11. am Montag war dann der Ruhetag.
Genau.
Und es ging dann am Dienstag mit Etappe 16 weiter.
Haben wir euch gesagt, das zeichnen wir heute auf Donnerstag, es wird morgen früh dann direkt ohne viel Klimbim oder noch heute Abend veröffentlicht, dass ihr zumindest vielleicht noch vorher, vor dem Finale was hören könnt. Ja, und dann kam der Dienstag und man hatte schon, also ich war mir, also ich dachte, wenn ich ehrlich sein darf, vor der Etappe, dass an dem Tag nicht viel passieren wird von Jumbo-Seite. Die werden so ein Ding machen, hier verwalten und nicht mehr. Weil sie, mein Gedanke war so, also Sepp Kuss fährt jetzt die dritte Grand Tour. Die haben sich hoffentlich zu diesem Zeitpunkt nach dem Ruhetag, wo man sich vielleicht auch mal in Ruhe konzentriert und ohne Anstrengung des Tages zusammensetzen kann, ne, wo die Emotionen nicht hochkochen. Die werden sich ja hoffentlich am Ruhetag mal zusammengesetzt haben, das besprochen haben, sind hoffentlich zu dem Schluss gekommen, ey Sepp Kuss, du hast uns zweimal dieses Jahr hier zu Grand Tour-Siegen geführt, dir gehört das Ding, du machst das Ding, alles entspannt, alles easy und werden jetzt in einem Dreierflug nichts riskieren, vorne Vingegaard, hinten Roglic, als Prinzkandidat, was weiß ich, ne, damit man ihm vielleicht die meisten Vuelta-Siege noch auf dem, nicht auf dem Silbertablett serviert, aber auf dem in der Hinterhand hat. Und dann gewinnt dann doch jemand anderes von dem Team Jumbo. Das hat mich ein bisschen irritiert. Was hast du dir vorher von der Etappe erwartet?
Also jetzt nicht so viel, wie sie letztlich geboten hat, weil also das Profil, da lässt es ja schon so bisschen erahnen, dass es den ganzen Tag rauf und runter ging mit so vielen kleinen ekligen Wellen, sag ich mal. Mhm. Und da war wirklich von Kilometer 0 bis Kilometer 120,1 Radrennen, ständig wechselnde kleine Gruppen, die versucht haben wegzufahren. Es kam nie eine richtig weg, weil immer irgendwie eine Mannschaft hinterhergefahren ist und irgendwann hat sich halt Jumbo gesagt, wir beanspruchen diesen Etappensieg auch noch für uns. Also, wie du schon gesagt hast, ich habe es nicht so richtig nachvollziehen können. An dem Tag, wenn ich da sportlicher Leiter bin, sage ich, gucke ich auf die Gesamtwertung und sehe, lehne mich entspannt zurück und sehe, okay, Platz 1, Platz 2, Platz 3, alles beim Team Jumbo Visma. Ja. Wir müssen nicht viel machen, wir müssen nur verteidigen an dem Tag, was passiert. Vingegaard selbst greift dann an dieser Steigung an und das war, also er hat zwar eine kleine Lücke gehabt, aber alle haben sich dann wieder so ein bisschen angeguckt und dadurch bedingt kam halt auch dieser größere Vorsprung wieder zustande, den er rausfahren konnte an dem Tag, aber ich habe mich halt auch gefragt, genau wie du, warum macht er das jetzt, also er fährt dann seinen, sag ich mal, Anführungsschlusszeichen, Chef Sepp Kuss, also fast aus dem roten Trikot, klar, 29 Sekunden am Ende hat es dann doch noch mit einem kleinen Polster gereicht, das zu behalten, aber ja, habe ich nicht verstanden.
Ich würde es, an einer Stelle würde ich dir gerne widersprechen. Ich finde die Formulierung, ausnahmsweise mal bei dir eine Formulierung, fahre ich meinem Chef, es klingt ein bisschen schwierig, das so zu sehen, aber ich glaube, das war auch mehr so eine, also wenn sie Sepp Kuss zu diesem Zeitpunkt, also wenn sie am Ruhetag gesagt haben, ey Seppel, du machst das Ding, du gewinnst das Ding, etwas so gönnerhaft auch, ja, also ich weiß nicht, ob Sepp Kuss zu diesem Zeitpunkt der schnellere Fahrer war als Vingegaard und Roglic. Ich weiß nicht, wer von den dreien jetzt der schnellste war, finde ich echt auch schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass Sepp Kuss zu dem Zeitpunkt der Chef war, sondern er war sozusagen der Chef von Vingegaards Roglic Gnaden, der einfach irgendwie in diese Rolle diese Position gekommen ist. Hätte er zwei Wochen vorher wahrscheinlich auch niemals mit gerechnet. Ne? Aber jetzt ist er da und dann erlauben sie es ihm, klingt hart, aber dann zu dem Zeitpunkt dachte ich, dann geben sie es ihm auch als Anerkennung für den Edelhelfer, der ihnen so geholfen hat und vielleicht auch so als Zeichen für alle Edelhelfer und so weiter. Und deswegen habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum Vingegaard das macht. Also gar kein bisschen. Gab es ja auch keine Notwendigkeit. Man könnte sogar sagen, wenn man es böse will, also ich bin Vingegaard gegenüber ja gar nicht irgendwie böse eingestellt, da fand ich den. Aber man könnte es ja auch so ein bisschen so sehen, als hätte er an dem Tag Roglic so einen Federhandschuh hingeschmissen. Weißt du? So nach dem Motto, jetzt bin ich auf Platz 2 und du bist auf Platz 3. Also als wenn es da gar nicht stimmen würde untereinander. Das fand ich sehr, sehr eigenartig.
Mag sein.
Ja, das ist alles Spekulation. Ne? Wir werden es höchstens erfahren, wenn Netflix die ganze Zeit eine Kamera drauf hatte im kommenden Jahr.
Aber die werden ja nur. Also ich glaube, dem Management wird es relativ egal sein, wer da jetzt gewinnt. Also ich weiß nicht, ob jetzt da es sponsorenseitig größere Interessen in den USA, Dänemark oder Slowenien gibt. Kann ich nicht sagen, aber ja, für die ist wichtig, dass der Sieg am Ende steht.
Das mit dem Sponsoreninteresse in Amerika, ich weiß nicht, ob Jumbo auf dem amerikanischen Markt ist. Das ist noch ein interessanter Gedanke, den ich noch gar nicht hatte, ne, dass man sozusagen dann auch einen dritten Markt mit einem Grand Tour-Sieger bedient. Ob es den Jumbo-sportlichen Leitern egal ist, wer von den dreien gewinnt, weiß ich. In der Außendarstellung, man hat ja auch so eine Außendarstellung, ne? Das Team ist bald ohne Sponsor da. Ich denke, mit der Leistung jetzt sollte es leichter sein, also alle drei Grand Touren mutmaßlich, zu diesem Zeitpunkt muss man ja mutmaßlich sprechen, aber gewonnen haben. Drei Leute auf dem Podium der Vuelta. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar schon mehr Fragen aufwirft, als es dann Sponsoren anzieht. Muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Aber ja, ich fand es eine komische Attacke von Vingegaard. Also der dann am Ende, das kann man jetzt auch einfach mal kurz so erwähnen, eine gute Minute auf Roglic hatte und noch mal ein paar Sekunden mehr auf Kuss rausgeholt hat. Hinten bei den anderen, ja, ist das gemein, wenn man sagt, bei den Statisten, wenn man über Ayuso, Massoler, Landa, Vlasov, oder sind es einfach nur Akteure in einer anderen Liga?
Ja, das muss man leider schon so, oder ja, würde ich schon so leider so sagen, dass die halt nicht auf dem Niveau fahren, wie die anderen drei Fahrer von Jumbo-Visma das tun.
Ja, also wenn du einen Artikel schreiben müsstest, würdest du sie als die Statisten bezeichnen oder einfach als Staffage, kann man das schon fast, ist das, ich meine, die fahren ja auch jeden Tag einen Stiefel, den wir beide noch nicht mal einmal einen Tag schaffen würden, aber es ist...
Ja, man kann schon sagen, die wurden zu Statisten degradiert im Prinzip da auf der Etappe, wobei man natürlich bei UAE auch sagen muss, dass Almeida da seit einer gewissen Zeit schon krank ist und Ayuso dann auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte in der dritten Woche. Von daher ist es auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, den das Team Jumbo-Visma immer sehr gut auf die Reihe bekommt, nämlich die Fahrer gesund zu halten.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also, sie machen einfach mehr richtig vielleicht. Wie viel mehr und was mehr. Endstand, also was heißt Endstand? Das Endergebnis, das Gesamtklassement, Sepp Kuss vor Jonas Vingegaard und Primož Roglič. Ja, meine Tochter hat mich übrigens gefragt, wo Tante Pogacar ist. Ich habe gesagt, hoffentlich im Urlaub. Als wir mal zusammen ein bisschen geguckt haben. Ja, das ist das Gesamtergebnis. Zu dem Zeitpunkt 29 Sekunden Vingegaard, 1,33 Roglic und Ayuso auf Platz 4, schon 2,5 Minuten vor Massoler, Landa, Vlasov und so weiter und so fort. Also es änderte sich eigentlich nicht viel, rüttelte sich so zusammen, sodass es dann am... warum kenne ich einfach den Wochentag heute? Der 13. vor zwei Tagen war dann der Dienstag, ne? Mittwoch ging es zum Angliru. Mittwoch.
Das war gestern.
Gestern. Zum Angliru wieder. Naja, und man muss sagen, ist so ein bisschen, the same of the same, ne? Nur, dass diesmal, also dieses wenn es ein Zerwürfnis gibt oder gab, was man ja versucht, nach der Zieldurchfahrt immer durch Abklatschen und wir sind alle Freunde und bla bla bla, so ein bisschen auch die Diskussion darüber zu vermeiden oder ja, zu vermeiden. Diesmal schießt Roglic los und gewinnt die Etappe. Noch kurioser, meiner Meinung nach, Vingegaard fährt hinterher, anstatt ihn da einfach, ne, also die gleiche Nummer zu wiederholen, fährt er hinterher und holt dann auch noch mal ein paar Sekunden auf Sepp Kuss raus, wie als wenn sie ihren eigenen Kapitän attackieren wollen würden. Was halten wir denn davon? Also, ne, wir können auch noch darüber sprechen, dass Mikel Landa auf den Platz 4 gekommen ist, Wout Poels auf Platz 5, Almeida und so weiter und so fort auf den Plätzen davor. Dahinter.
Naja, aber mal ganz grundsätzlich war es ja wieder eine Etappe, die geprägt wurde auch von Remco Evenepoel, der vom Start weg im Prinzip losgefahren ist, attackiert hat und dann ja mit mehreren Fahrern in der Ausreißergruppe war. Die wurden nach und nach alle irgendwie abgehängt. Er hatte dann noch Cataneo, seinen Teamkollegen, bei sich. Und er ist dann ja diesen vorletzten Berg, den Alto del Cordal, solo hat er den bestritten. Und ja, sein Vorsprung hat dann aber nicht gereicht im Schlussanstieg, um die Etappe zu gewinnen. Hat größtenteils meines Erachtens was damit zu tun, dass er in der Abfahrt diesen Etappensieg verspielt hat. Weil man sieht ja auf so großen, breiten Abfahrten ist Remco Evenepoel sehr gut, weil er sich da klein machen kann, seine Windschnittigkeit nutzen kann. Aber auf so einer extrem technisch verwinkelten, rutschigen Abfahrt, da hat er halt voll rausgenommen, beziehungsweise hat sich einfach nicht schneller getraut zu fahren und somit eine Minute oder zwei auf der Abfahrt verloren. Damit vielleicht auch den Etappensieg.
Hm. Ja, er hatte ja auch gesagt, so ein bisschen, er war ja nach, oder war, ist und mutmaßlich wird es bleiben auch der Träger des Bergtrikots, hat mir vielleicht, zwischendurch auch nochmal honorieren können. Er hat ja auch gesagt, glaube ich, in irgendeinem Interview, er hat sich versucht, hinter den Bergen immer zu verstecken, vor den anstürmenden Verfolgern. Fand ich ein schönes Bild, was er von ihm hat. Und ich glaube, er hat auch irgendwo im Interview gesagt, das wäre jetzt alles ganz schön und nett. Aber nochmal muss er das in dieser Form auch nicht haben. Also ich glaube so richtig. Also er nimmt jetzt mit, was er mitnehmen kann und macht das Beste draus. Aber glücklich ist er, glaube ich, auch nicht so richtig mit dieser Gesamtsituation. Ja.
Nee, aber es gab dann ja wieder die Situation, dass wieder eine Mannschaft für Jumbo-Visma die Arbeit gemacht hat, nämlich die Mannschaft Bahrain-Victorious. Zwischendurch gab es da auch nochmal diesen Angriff von Marc Soler, der versucht hat, die Lücke von 2 Minuten alleine zu Remco Evenepoel nochmal zu überbrücken. Dazu muss man sagen, Soler war gar nicht so weit entfernt im Gesamtklassement, auch von den Jumbo-Visma-Fahrern, glaube 3 oder 4 Minuten nur, als Sechster vor dem Tag. Und ja, aber auch da fragt man sich dann wieder, was soll jetzt die Taktik? Also entweder ich fahre gleich mit dem mit, oder ich schließe diese Lücke, was aber relativ unwahrscheinlich ist, dass ich das alleine schaffe, wenn Remco Evenepoel vorne mit 2 Minuten Vorsprung schon fährt.
Mhm.
Und ja, dann, wie gesagt, ist die Mannschaft Bahrain da auch eingestiegen in der Nachverarbeit. Aber klar, deren Plan war jetzt nicht vielleicht direkt die Jumbo-Visma-Fahrer anzugreifen, sondern halt auf Platz 5, Platz 4 erstmal zu schauen. Und versuchen mit einem hohen Tempo einen Enric Maaßen, einen Ayuso abzuhängen, um Mikel Landa in der Gesamtwertung weiter nach vorne zu schieben. Das ist primär erstmal gelungen, sage ich mal, an dem Tag. Aber was natürlich auch die sich vorgestellt haben, den Etappensieg zu holen, das war aber von vornherein eigentlich illusorisch,
ja,
dass da einer von Bahrain-Victorious stärker ist als ein Fahrer von Jumbo-Visma.
Weißt du, was ich mich zwischendurch mal gefragt habe? Ob der Veranstalter der Vuelta vielleicht auch mal dem ein oder anderen Bahrain oder UAE-Fahrer so ein kleines Geldköfferchen vor die Tür stellt. So nach dem Motto, ach bitte, bitte, bitte fahrt doch, attackiert doch, damit es zumindest ein bisschen spannend bleibt. Weil, kommt bei dir noch richtig Spannung auf? Also jetzt mal wirklich, also fürs Gesamtklassement kaum. Man denkt eher so, naja, okay, welchen Anlass für Gossip oder Ärger gibt es vielleicht noch bei den Jumbos? Aber ob jetzt, das finde ich so irritierend, ne? Ob Mikel Landa jetzt im Gesamtklassement dann Vierter wird oder Sechster, das wird den doch auch kaum noch jucken, ne?
Das ist halt genau
oder sind das springende. Oder sind das so, oder keine Ahnung, hat Ayuso Landa mal die Freundin ausgespannt und will deswegen unbedingt vor ihm bleiben oder irgendwie solche Interessen? Das fände ich auch sehr, sehr nachvollziehbar.
Also aus der deutschen Brille heraus gesehen ist das natürlich nicht spannend, aber innerhalb der Spanier, sage ich mal, ist das schon wichtig, wer der beste Spanier in der Gesamtwertung wird.
Okay.
Und das ist genau der springende Punkt, was du sagst. Ja, für die Fans ist es relativ egal, ob jetzt einer Fünfter oder Sechster oder Vierter oder Fünfter bei einer Grand Tour wird. Für die Mannschaften macht es natürlich einen Unterschied, was nochmal Preisgeld als auch die Punkte, die sie dafür bekommen, für die UCI-Wertung angeht. Deshalb ist ja genau dieses Problem besteht weiterhin, dass der Vierte dem Fünften im Gesamtklassement nachfährt oder der Fünfte versucht, den Vierten abzuhängen, sodass du halt ja fast in den meisten Fällen, würde ich sagen, immer eine Situation hast, wenn die Mannschaft des Führenden mal in Nöte gerät, dass jemand kommt und hilft, weil ja halt der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja,
aber ich sehe es auch gerade so, ne? Ich gucke mir das Gesamtklassement jetzt nach dieser Etappe von gestern zum Angel Giroux hoch an. Wenn ich jetzt die 3 Jumbos rausnehmen würde, dann wäre es auch echt eine spannende Rundfahrt, ne?
Also, dann wäre es mega knapp, ja. Also innerhalb von 30 Sekunden wären dann die ersten 3.
Vielleicht muss ich mir einfach nur eine spanische Brille anziehen, ne? Ich meine mich, ich weiß es aber nicht, ne? Waren das jetzt auch nicht auch aus unterschiedlichen Regionen? Vielleicht steht, ne?
Also Ayuso ist, meine ich, sogar in den USA aufgewachsen und ursprünglich Katalane.
Genau, Barcelona.
Ist Baske und Enric Mas ist Mallorquiner.
Ja, dann haben wir auch das noch. Da haben wir ja alle, also ab sofort machen wir nur noch spanischen, wir berichten nicht mehr über Holländer, nur noch über Spanier. Also jetzt, ne, abgesehen davon, dass natürlich ein Däne, ein Slowene und ein Amerikaner im holländischen Team sind. Aber ja, vielleicht muss ich es auch so sehen, aber das spielt natürlich den Jumbo-Fahrern so dermaßen in die Hände, dass sie sich auf ihre wesentlichen Dinge konzentrieren können, nämlich Etappe, Platz 1, 2 und 3 untereinander auszumachen. Und das macht an diesem Tag Primož Roglič. Und ich finde, was ich nicht verstehe, was mir auch, also vielleicht kannst du es mir erklären, warum fährt Vingegaard warum fährt Vingegaard am Tag davor weg? Roglič fährt nicht hinterher. An diesem Tag aber fährt Roglič hinterher und fährt weg und Vingegaard fährt hinterher. Also ich verstehe nicht, wie ist der Unterschied in den Situationen davon ausgehend, oder die Prämisse ist erstmal, dass sie alle von ihren Leistungen her so sind, dass sie immer dem anderen hinterherfahren könnten, weil sie dafür gut genug sind. Sepp Kuss nehme ich mal nach außen vor, nur in der Situation bei den beiden. Warum ist das so? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Situation mit Vingegaard, warum auch immer, abgesprochen war, die Situation mit Roglič nicht.
Ja gut, also die Situation war ja in dem Sinne anders im Vergleich zum Vortag, dass einfach Vingegaard nicht attackiert hat, sondern dass er am Hinterrad gefahren ist von Roglič. Mhm. Und ich meine, also bin mir nicht sicher, aber Roglič hatte zu dem Zeitpunkt auch gar keinen Funk mehr im Ohr. Und dann kam ja dieser Funkspruch von Sepp Kuss, von dem ja keiner weiß, was er da jetzt genau gesagt hat. Das wäre ja nämlich genau mal sowas gewesen, wo es interessant wäre, auch für die Zuschauer, einen Funk zu haben, wie es bei der Tour de France zumindest, sage ich mal, in abgeschwächter Form schon geschehen ist. Und insofern war es dann ja anders, dass einfach Vingegaard dann sein Tempo, also das Tempo von Roglič weitergefahren ist und nicht explizit auf Kuss gewartet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Primož Roglič das nicht vernommen hat, dass er Sepp Kuss vom Hinterrad verloren hat. Also und auch wie er dann weitergefahren ist, ich glaube, oder jetzt meine Vermutung wäre, dass Roglič sich gesagt hat, ich will diesen Vuelta-Sieg unbedingt jetzt noch haben. Und nach der Etappe hat man
Entschuldigung, die Nachfrage, nur um es zu präzisieren. Ich will diesen Vuelta-Sieg unbedingt haben, damit ich den, was ist der vierte oder der fünfte? Ich glaube, ne?
Der vierte.
Der vierte. Ich will und stelle mein Interesse dann an dieser Stelle dann auch über die Interessen des Teams?
Genau.
Okay, ich wollte es nur präzisieren.
Weil er halt sagt, er ist der alleinige Kapitän und sein Ego ist dann vielleicht zu groß. Und an dem Tag war das dann vielleicht so, dass er halt gesagt hat, gut, ich fahre jetzt hier einfach meinen Stiefel runter und wer halt mitfahren kann, der kann das, wer das nicht kann, der kann das nicht, nehme jetzt keine Rücksicht. Und nach der Etappe oder beziehungsweise vor der nächsten Etappe hat man ihn dann halt seitens der Teamleitung eingenordet, nachdem man dann, sage ich mal, relativ, weil man hat es dann ja hinterher gesehen, gerade in den sozialen Medien gab es da sehr viele Sympathiebekundungen für Sepp Kuss und sehr viel Unverständnis für die Aktion von Roglič, dass er da ja, seinen eigenen Teamkollegen so in Schwierigkeiten bringt.
Mhm. Ist Vingegaard hinterhergefahren auf Anordnung oder aus eigenem Interesse, also nicht aus eigenem Interesse im Sinne von ich will die Vuelta gewinnen, aber so nach dem Motto, ey, das läuft hier nicht so, wie wir es besprochen haben. Im Zweifel fahre ich dir hinterher, um dir noch in die Suppe zu spucken?
Na gut, da hat er halt, also.
Es sind alles rein hypothetische Fragen, ne?
Das ist klar. Als ziemlich blöde Position sehen, weil, genau, fährt mit Roglič, dann sieht es vielleicht so ein bisschen so aus, er fährt auch gegen seinen Teamkollegen, fährt dann nicht mit Roglič, dann ist es größer offensichtlich, sage ich mal, dass Roglič seine eigene Ego-Nummer fährt, weil wenn Vingegaard auf Kuss wartet und Roglič zieht weiter durch, das wäre also schon Wahnsinn gewesen, sage ich mal.
Ja, das nochmal, warte, das musst du jetzt nochmal sagen. Wenn Roglič durchzieht, auf Vingegaard wartet,
wenn Roglič durchzieht, Vingegaard nimmt Tempo raus und wartet auf Kuss und fährt dann mit Kuss am Hinterrad Roglič hinterher.
Hätte ich einen coolen Move gefunden, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist jetzt nur mein Gedanke. Also nur von mir so überlegt, das ist jetzt nirgendwo dran begründet oder sonst was. Noch eine Annahme. Wenn ich mir die drei so angucke, wie sie gefahren sind, dann kann ich mir eher vorstellen, dass Vingegaard der Teamplayer ist, der auch Sepp, ne, der dann eher ist völlig unbegründet, der ist an dem einen Tag auch alleine gefahren. Aber irgendwie so vom Typ her, mag mich täuschen, kannst nie in die Köpfe reingucken, ist Vingegaard eher so der Typ, der dann sagt, okay, wir haben jetzt diese Abmachung, wir haben uns daran zu halten. Wenn Roglic sich nicht dran hält, wenn er abhaut, dann fahre ich hinterher. Dann fange ich mir den ein, der hat sich nicht an die Absprache gehalten, der soll auf keinen Fall gewinnen. Punkt. Wenn er Kuss hätte mitnehmen können, dann hätte er Kuss mitgenommen. Aber auf Kuss zu warten, mit dem Risiko, dass Kuss es nicht schafft und er deswegen Roglic fahren lässt und Roglic auf einmal in Rot ist und derjenige ist, dem es verteidigt wird, weil sie werden ja nicht den eigenen Mann im eigenen Trikot dann, oder vielleicht doch, wer weiß es schon. Ne? Ich glaube, Vingegaard hat dann in dem Moment, in diesen Sekunden, die man entscheiden muss, sich wahrscheinlich eher gedacht, okay, Roglic hält sich nicht an die Abmachung, den hole ich mir jetzt ein. Und auf Kuss zu warten wäre ja in dem Moment dann das mit dem Risiko behaftet, es nicht zu schaffen oder ne, es geht nicht schnell genug oder. Das war wahrscheinlich zu groß, das Risiko, behaupte ich halt. Kann ich mir gut vorstellen.
Plausible Theorie.
Ja, am Ende des Tages ist alles, was wir uns hier überlegen, sehr, sehr plausibel, aber trotzdem auch nur unserer Fantasie entsprungen.
Man wird es auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit so nicht erfahren, beziehungsweise es wurde dann ja nach der Etappe verlautbar aus, ja, sag ich mal, mehreren Stimmen aus dem Team heraus, dass man sich dann doch wünscht, dass Sepp Kuss die Rundfahrt gewinnt.
Ja. Das ist, finde ich, einen sehr interessanten Move, das so nach außen zu tragen. Also, damit nimmt man ja auch Roglic direkt jegliche Möglichkeit, nochmal irgendwas zu machen. Ne? Wenn du schon sagst, wir möchten, dass Roglic gewinnt. Dass Kuss gewinnt. Wenn Roglic jetzt irgendeinen Move nochmal in diese Richtung macht, ist er ganz klar derjenige welcher. Ne? Also das.
Ja, und man muss die ganze Sache ja auch ein bisschen perspektivisch denken. Also wenn jetzt im nächsten Jahr, sage ich mal, die beiden wieder bei einer Rundfahrt als Kapitän am Start stehen, Vingegaard.
Entschuldigung, oder welche beiden? Also wir haben ja drei gerade.
Roglic oder Vingegaard. Mhm. Und dann Sepp Kuss wieder zurück soll in seine Helferrolle. Ja gut, wenn ich dann Sepp Kuss bin, dann sage ich mir auch,
ja.
Soll ich mich jetzt wirklich nochmal für den so aufopfern, nachdem der mir bei der letzten Rundfahrt so ins Kreuz geschossen hat? Mhm. Vielleicht eher nicht und ich suche mir dann vielleicht doch einen anderen Arbeitgeber, was dann für Jumbo-Visma natürlich ein ziemliches Problem wäre, weil solche Leute wie Sepp Kuss, die so loyale Edeldomestiken sind, die wachsen nicht gerade auf den Bäumen.
Mhm. Absolut. Ich könnte mir sogar so vorstellen, wenn am Ende des Tages, wenn Jumbo in der Situation wäre, wen lassen wir eher gehen oder ne, auf wen setzen wir eher oder ne, wie, weiß nicht, richtige Formulierung, ne? Also du weißt, was ich meine, dass man dann eher sowas sagt wie, ey, der Roglic hat den Kuss trotz unserer, hat sich nicht an die Absprachen gehalten, der ist kein zuverlässiger Mann, auf den können wir eher verzichten, als den Fahrer, der uns hier zwei Grand Touren geschenkt hat oder ein wesentlicher Bestandteil dessen ist und jetzt irgendwie und dem dann da das genommen wird. Also könnte ich mir gut vorstellen. Also, so einen Typen wie Roglic kriegst du immer eingekauft. Den kriegst du mit Geld. Aber so einen Fahrer wie Kuss,
eben, ja.
Das ist halt, hat halt auch was mit der Loyalität zu tun und alles. Ne? Den kriegst du weniger schnell und weniger gut für Geld als so ein Grand Tour-Typen.
Aber aus der Sicht von Roglic vielleicht natürlich auch ein Stück weit verständlich, weil man muss ja auch sehen, also er ist jetzt dann auch 33 mittlerweile, wird jetzt 34 im Oktober. Was oder wie lange hat er jetzt noch auf dem Niveau? Wie lange kann er da noch fahren? Gibt es vielleicht überhaupt noch mal die Chance, diesen Vuelta-Rekord für ihn zu egalisieren? Und im nächsten Jahr vor allem ist ja die Frage, was macht er denn? Also ich kann mir nur vorstellen, sein großes Ziel kann es sein, noch mal die Tour de France zu gewinnen, weil er hat, was die Rundfahrten angeht, den Giro gewonnen, die Vuelta gewonnen, sämtliche einwöchige Rundfahrten im Prinzip gewonnen. Es fehlt ihm nur die Tour de France. Mhm. Aber dieser Platz als Kapitän bei der Tour de France ist ja im Prinzip mit Vingegaard besetzt. Da stehst du wieder vor der gleichen Frage. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es da nicht vielleicht doch noch irgendwie in Richtung einem Transferbewegung gibt.
Absolut. Das war für mich, das war auch mein Gedanke, den ich dann gestern hatte. Das war im Prinzip das Bewerbungsschreiben. Das war die Bewerbung. Ich möchte hier raus. Also ein bisschen, das klingt jetzt alles härter, als es gemeint ist. Ich möchte hier weg, ich möchte hier raus. Ist ein bisschen ein Move, der vielleicht auch nicht überall gut ankommt. Ne? Aber ich glaube ganz fest, dass man da gesagt hat, dass er gesagt hat, ey, mit einem Vuelta-Sieg, ich piss zwar vielleicht meine eigene Mannschaft an, ja, nicht schön, freut sich keiner drüber, sehe ich auch ein, aber ich muss gucken, wo ich bleibe, und das ist der Move, den ich machen muss, um vielleicht auch im kommenden Jahr, ne, ich verärgere hier vielleicht ein paar Leute, deswegen lassen sie mich gehen, deswegen werfen sie mich jetzt ganz zugespitzt vielleicht auch raus, da müsste auf seinen Vertrag beharren, der ja noch bis 2025 geht, einschließlich. Aber für mich war das so ein bisschen Bewerbungsschreiben. Vielleicht etwas hart oder übertrieben gesagt, aber der Gedanke kam bei mir schon sehr, sehr, sehr stark auf.
Es gab ja schon die Gerüchte, dass Lidl Trek, die jetzt gerade viel einkaufen und auch gute Transfers machen, interessiert ist, auch wenn da der Sportdirektor Marein Seemann gesagt hat, dass es kompletter Bullshit ist. Diese Gerüchte vorstellen.
Solche Sachen waren schon oft Bullshit und relativ schnell dann doch keiner mehr.
Dass da hinter den Kulissen doch miteinander gesprochen wird, gerade wenn man sich so die Transfers von der Mannschaft Lidl Trek anguckt, dann sind das super Fahrer, aber vielleicht nicht der eine dabei, der die Tour de France gewinnen kann, und Primoz Roglic wäre halt genau der eine, der noch dazu fehlen würde, aber ja, im Prinzip nichts.
Es gibt ja auch noch, wenn wir an der Stelle sind, es gibt ja auch noch das andere Team mit wenig Fahrern und mutmaßlich einige mal an Geld, die vielleicht auch noch gerne einen Grand Tour-Sieger für die nächste Saison sich kaufen wollen würden.
Eben die Mannschaft Ineos.
Ach, jetzt hast du es aber erraten.
Die könnten auch noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen, von daher, ja. Mal schauen, was sich da jetzt noch tut. Man weiß da noch nicht Näheres, aber es lässt auf jeden Fall viel Raum für Spekulationen, weil ganz ehrlich, ich kann mir im nächsten Jahr nicht vorstellen, dass so diese Dreierkonstellation, dass dann nicht mal irgendwie einer von denen dann aufrumort und das während der Tour de France im Worst Case, sage ich jetzt mal, wirklich dann mal eskaliert zwischen denen.
Absolut. Und vielleicht ist das... War jetzt so ein Move, den man nicht unbedingt gut findet, den Roglic da gemacht hat, aber vielleicht war das ein Move, der am Ende nötig war oder ist, damit so etwas, der vorweggenommen, also vielleicht war das der kleine Krach, bevor nächstes Jahr der große Krach kommt. Ne, also so eine, vielleicht war das gar nicht schlecht. Je länger ich drüber nachdenke, umso besser war das vielleicht, dass es jetzt passiert ist und nicht zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem späteren Zeitpunkt, um jetzt nochmal größeren Schaden abzuwenden. Und wenn das dazu führt, dass Roglic dann einfach zum Ende der Saison vielleicht auch in einem anderen Team sich wiederfindet oder zum Beginn der nächsten Saison in einem anderen Team, ja, warum nicht? Ne? Es kann ja auch für alle anderen gut sein. Aber
ja, für die Radsport-Fans wäre es auf jeden Fall gut, weil das Konkurrenz belebt das Geschäft. Also wenn da halt noch ein Team in der Breite mehr da ist, das potenziell die Tour gewinnen kann, ist das gut.
Ja. Ich hatte noch einen Gedanken, den ich zu Ende bringen wollte. Aber würdest du es auch so sehen, wenn ich mir die beiden Fahrer angucke? Also ne, wenn ich hier an der einen Stelle Roglic sehe und Vingegaard, so aus dem Gefühl heraus, also jetzt das nicht an irgendetwas wirklich festmachen können, aber so aus dem Gefühl heraus, würdest du auch sehen, dass man dann das Gefühl hat, dass Vingegaard eher als der Teamfahrer gesehen wird oder der sich an die Regeln hält, der sich an Absprachen hält, der für das Team und auch diese Loyalität Sepp Kuss gegenüber hat? Oder ist das nur so ein vielleicht auch möchte gern Eindruck, den man hat?
Weiß ich nicht. Also mein Eindruck ist, dass Vingegaard sich da, sage ich mal, dass der schon fast sowas wie der Anwalt von Sepp Kuss ist und sich für ihn auch stark macht, dass er dann da die Rundfahrt gewinnen soll, während man ja von Roglic in der Hinsicht jetzt noch nichts gehört hat. Also der hält sich da relativ bedeckt und will seine Karten nicht auf den Tisch legen, weil für Vingegaard ist das ja vielleicht noch eher, sag ich mal, verkraftbar, klar, er wollte auch gerne die Vuelta gewinnen, aber der denkt wahrscheinlich perspektivisch weiter, also da ist genau das Gegenteil im Prinzip zu Roglic, der will in dem Team bleiben, der hat auch noch bis 2027 Vertrag, ist der unangefochtene Leader, während ein Primus Roglic natürlich so ein bisschen, jetzt sage ich mal, ja, nicht auf dem Abstellgleis, aber ist, aber sich da seine Rolle doch mehr erkämpfen muss als ein Vingegaard, und genau aus dem Grund ist es genauso, wie du sagst, denke ich, dass er Vingegaard da derjenige ist, der nach außen so als loyaler Teamplayer
Ja, vielleicht kann man es auch so auf einen Punkt bringen, dass Roglic so ein bisschen die Vergangenheit und die Gegenwart ist, während Vingegaard die Vergegenwart und die Zukunft ist. Ne? Das ist so, ja, und vielleicht erkennt das Roglic auch, und es ist jetzt auch vielleicht keine schöne Erkenntnis, aber ist so, muss man halt mit leben. Ja, jetzt hätte ich fast die Etappe von heute, die haben wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen, ne? Während wir den großen Rundumschlag schon gemacht haben. Wo haben wir es denn? Hier habe ich es, ne? Also Roglic, Vingegaard, haben wir das Ergebnis schon? Ne? Roglic, Vingegaard, schlagen Kuss. Gesamtklassement hat sich auch wieder nur wenig verändert, außer dass Mikel Landa vom Platz 7 auf Platz 5 hoch ist, Enric Mas einen Platz runter. Ja, und die zwei Bora-Fahrer, 8 und 7, fahren eine sehr unspektakuläre Vuelta, etablieren sich
noch.
Wollte
ich noch sagen, ja. Also gerade Kian Uijtebroeks fährt eine überragende Vuelta. Man muss halt sehen, der ist gerade mal 20. Und den hat man jetzt sozusagen mal bei den ersten Versuch gegeben, bei einer Grand Tour zu starten. Und das Team Bora Hansgrohe, für die war das ja absoluter Glücksgriff. Ich sehe gerade, er hat noch bis 2024 Vertrag. Wenn ich Ralf Denk wäre, würde ich schnellstens versuchen, den möglichst lange irgendwie zu verlängern. Weil da hast du halt wirklich jemanden, der das Potenzial hat, auch vielleicht sogar mal die Tour de France zu gewinnen. Also wenn du, das erinnert mich so ein bisschen an Tadej Pogacar in seinen jungen Jahren.
Als wenn er jetzt alt wäre, klingt das, ne?
Ja, der ist auch noch jung verhältnismäßig, aber der hat sich auch erst bei der Vuelta, ist der groß rausgekommen, hat sich da, meine ich, bei seiner ersten Vuelta 2019 als Vierter oder schon aufs Podium gefahren. Ähnlich jetzt ein Kian Uijtebroeks, der auch mit einigen Problemen sogar zwischenzeitlich gesundheitlicher Art zu kämpfen hat. Und trotzdem an dem Angliru da ist er weit hinten reingefahren, sage ich mal, und hat den Fahrer um Fahrer aufgefahren, eine überragende Leistung gezeigt hat. Und ganz klar, würde ich auch sagen, im Verhältnis zu Vlasov der Stärkere ist.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich finde einfach das schön, dass diese, also so unspektakulär ist das Richtige, aber ne, das heute ja auch nochmal, ich konnte leider nur die letzten 6 Kilometer ungefähr sehen, aber heute ja auch nochmal mit vorne das Team Bora, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also machen das schon ganz gut, ne, für die, also es ist wahrscheinlich immer noch nicht so gelaufen, wie sie es vorgestellt haben, aber manchmal musst du auch das Beste aus der Situation da an der Stelle machen. Wir sind jetzt bei Etappe 18. Naja, und da hat Evenepoel das gemacht, was er jetzt im Prinzip seit der Tourmalet-Etappe fast täglich versucht. Rausfahren und gucken, wo er wohin kommt. Gucken, wann er ankommt und wo er ankommt.
Ja, war wieder mit einer relativ großen Ausreißergruppe weg. Und da hat er auch wieder gab es das gleiche Szenario wie an schon den anderen Tagen, in denen er in der Fluchtgruppe war. Er hat da nach und nach Kleinholz gemacht und einen nach dem anderen von seinem Hinterrad abgehängt, bis dann er alleine war und auch in dieser letzten Abfahrt so einen großen Vorsprung hatte, dass er nicht mehr eingeholt werden konnte. Das war relativ schnell durch, was den Etappensieg angeht. Und man muss halt auch mal gucken, also er hat jetzt das Bergtrikot sicher, also da kann er nur noch eingeholt werden, wenn er ausscheidet. Aber er könnte auch theoretisch die Punktewertung noch übernehmen von Caden Groves. Gibt es potenziell noch zwei Sprint-Etappen, aber er hat da jetzt noch, was sind das, 28, 192 zu 228, also sage ich mal, ist da in Schlagdistanz, und sagen wir mal, Remco Evenepoel gewinnt diese schwere Etappe am Samstag, holt da nochmal einiges an Punkten, auch den Zwischensprint vielleicht.
Da gehe ich, dass er am Samstag da nochmal ganz groß nach vorne fährt, da gehe ich ganz schwer von aus.
Und dann muss halt bei Caden Groves nur der Fall eintreten, dass er mal bei einem Sprint irgendwie aus irgendeinem Grund, sagen wir mal, er hat einen Defekt 5 Kilometer vor dem Ziel, nicht mitsprinten kann, dann wird es da schon nochmal eng und dann glaube ich auch, dass ein Remco Evenepoel dann sogar in Madrid vielleicht sogar noch mitsprintet.
Ja klar, also dass die, ich möchte nicht in seine Haut stecken, wenn er die Möglichkeit hätte und es nicht macht, weil das würde er sich ja in Belgien immer wieder zum Vorwurf machen lassen müssen, dass er es nicht versucht hat, insofern gehe ich davon aus, klar.
Also ich kann mich mal an eine Vuelta erinnern, ich meine, es war 2017, als Chris Froome auf der letzten Etappe Matteo Trentin noch abgesprintet hat bei einem Zwischensprint und ihm somit das Sprintertrikot noch abgenommen hat.
Puh, das ist auch wieder in Teilen deines Hirns.
Hat dafür, also ja, viele haben dann gesagt, was soll das jetzt? Und er hat sich damit nicht gerade Sympathien eingehandelt.
Ja, aber ich glaube, Remco, wenn er das machen würde, ich glaube andererseits, aber er ist auch nicht so gierig, dass er es auch jetzt einem anderen Fahrer gönnen würde. Er wird jetzt nicht auf biegen und brechen, aber er wird es auf jeden Fall mitnehmen. Und immerhin, das Bergtrikot hat er ja sicher. Wie sind wir jetzt auf ihn gekommen eigentlich? Ach so, ja, heute.
Etappensieg,
ja. Ja, genau, Entschuldigung.
Also es war mehr als eindeutig und es war dann tatsächlich auch noch, ja, sag ich mal, ganz spannend, was das Gesamtklassement anging. Wieder die Mannschaft Bahrain Victorious, die angefangen hat zu fahren am vorletzten Berg, wieder mit der gleichen Intention, nämlich zu versuchen, Enric Mas und Juan Ayuso abzuhängen, damit Landa in der Gesamtwertung weiter Boden gut machen kann. Funktionierte in dem Sinne wieder so, dass Wout Poels einen super Job gemacht hat, sehr, sehr stark Landa attackiert hat, ist die beiden aber diesmal nicht losgeworden. Mhm. Und dann fand ich es interessant zu sehen, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber, dass dann wirklich Vingegaard für Sepp Kuss Tempo gefahren ist.
Ja, das vielleicht alles, was ich eben gesagt habe, ist noch ein bisschen unter dem Eindruck dessen, was ich da gesehen habe auch, ne, dass man da so ein bisschen, er hatte ja auch einmal, zumindest klang das im deutschen Kommentar auch so, ne, so nach dem Motto, dass Kuss hinterhergefahren ist und dann sie wieder dran waren und so weiter. Ich glaube, Vingegaard hat für sich selber das große Ziel, er möchte ja Sepp Kuss diesen Sieg schenken. Also das ist für mich ganz klar. Und was du eben vor circa einer halben Stunde schon gesagt hast, dass man Roglic eingenordet, hast du gesagt eingenordet? Ich glaube schon.
Ja.
Wenn nicht, wäre das eine schöne Formulierung für das gewesen. Dem hat man einfach die Ohren so lang gezogen, dass der gar nicht mehr richtig, also erinnerst du dich, als mal der Helm ihm runtergerutscht ist fast? Also dem hat man die Ohren so lang gezogen, dass dieser Helm auch noch passen würde.
Schönes Bild, ja.
Ja, also ja, also ich glaube, Vingegaard wird sich jetzt auch noch, ich meine, es kommen jetzt keine Etappen mehr, wo, vielleicht machen wir noch das Ergebnis von der Etappe, bevor man die Prognose macht. Ne, also Evenepoel hat gewonnen, es kam dann dazu aus dieser Gruppe heraus, die dann immer noch Bestand hatte. Übrigens schön, hat mich sehr gefreut, dass Bernal mit in dieser Gruppe war. Ich meine, verlieren hat er nichts mehr und ob wir ihn jemals wieder richtig vorne sehen werden im Sinne von Gesamtklassement, muss man gucken, aber dass er zumindest sich fit genug fühlt, mal einen so einen Tag vorne mit ein bisschen am Horn zu ziehen.
Ja, schön und traurig zugleich.
Ja.
Also auf der einen Seite war es schön, dass er dabei war, traurig auf der anderen Seite, dass er dann einer der Ersten war, sag ich mal, also nicht der Ersten, aber doch relativ schnell aus dieser Gruppe abgehängt wurde, weil, ja klar, vor 4 Jahren hätte ein Egan Bernal wahrscheinlich Evenepoel an dem Berg zersägt.
Ja, ja. Punkt. Ne, aber ey, ich freue mich schon, also ne, dass er überhaupt wieder in die Richtung kommt und ne, dass er sagt ja selber, glaube ich, auch in Interviews, dass ich überhaupt wieder Rad fahren kann, dass ich überhaupt da vorne, dass ich mal auf dem Niveau fahren kann, dass ich überhaupt, ne, das ist ja alleine schon etwas, was ihn sehr glücklich macht. Insofern, ey, ja, das Allerbeste nur für ihn an der Stelle. Ja, und hinten kam dann der Rest zum Fest rein, ne, mit Ayuso, Mas, Kuss, Roglic, Landa, dass Vingegaard da nochmal was, ein bisschen was verloren hat, hat mich ein bisschen irritiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu kaputt war.
Ja,
oder war also so ein Fingerzeichen in irgendeine Richtung?
vielleicht hat er sich gesagt, ich verliere jetzt nochmal so, was hat er dann am Ende verloren?
6-7 Sekunden waren das, glaube ich.
7 Sekunden oder ja. So, damit ich vielleicht dann am Samstag nicht Gefahr laufe, wenn ich halt die Etappe gewinne und 10 Bonussekunden bekomme, dass ich dann sozusagen per Default, also unfreiwillig, das rote Trikot übernehme.
Ja, guter Gedanke.
Oder, ja, er hat da wirklich ziemlich den ganzen Anstieg gearbeitet. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er dann nicht mehr so spritzig war, um letztlich diese Attacken zum Schluss noch mitzugehen.
Ja, aber ein guter Gedanke, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Obwohl ich ihn jetzt nicht in der Rolle sehe, dass er am Samstag eine realistische, also was heißt realistische Chance? Wer das wollen würde, hätte er bestimmt eine realistische Chance. Aber dass er das so als dringende Notwendigkeit sieht, dann noch den wievielte Etappensieg ist, der dritte, ne? Den zu holen, weiß ich nicht genau. Ja, das war so das Gesamtergebnis zum heutigen Tag. Also Roglic fährt wieder ein bisschen raus auf Vingegaard. Im Gesamtklassement gibt das dann Kuss nach der wievielten Etappe? Nach der 18. Also noch 3 Etappen folgend. Sepp Kuss mit 17 Sekunden vor Vingegaard, 1:08 vor Roglic, 4 Minuten auf Ayuso. Also der Abstand von Roglic auf Ayuso sind knapp 2:42. Wenn dann, also da müsste jetzt schon wirklich was Außergewöhnliches passieren, dass das Podium nicht aus 3 Jumbo-Fahrern besteht. Zu dem Zeitpunkt kann man eigentlich nur davon ausgehen, dass das passieren könnte, wenn jemand stürzt, und das wünschen wir niemandem. Stell dir mal vor, Vingegaard stürzt und nimmt Sepp Kuss noch mit und Roglic gewinnt. Dann würden, glaube ich, im Jumbo, da würde der Jumbo-Bus brennen. Aber dann ja. Ayuso Landa Mas. Ich kann ihn nicht richtig aussprechen, immer noch den
Uytebrooks.
Wird auch lange dauern. Vlasov, Almeida und Buitrago auf den Plätzen.
Ja.
Was passiert jetzt noch? Nicht mehr viel.
Machen wir gleich den Vorausblick noch, okay. Aber wenn ich noch 2 Sachen anmerken immer. Darf. Also ich frage mich halt immer, also dieser Trend, der besteht und beziehungsweise wird auch während dieser Vuelta fortgesetzt, dass das Peloton beziehungsweise die Spitze immer schneller wird, wenn man es jetzt mal vergleicht. Also die Zeiten Col du Tourmalet 2019 gegen Afana Tour de France Vuelta 2023 war Jonas Vingegaard ist diese Auffahrt des Tourmalets 18,64 Kilometer mit 7,53%, 50 Minuten 54 gefahren. Thibaut Pinot, der 2019 die Etappe bei der Tour de France gewonnen hat, 51 Minuten 15, also 21 Sekunden langsamer als Vingegaard bei der Vuelta. Genau das gleiche zeigt sich auch beim Angliru, wo Roglic und Vingegaard 42 Minuten 29 gefahren sind. Die zweitschnellste Zeit ever auf diesen 12,8 Kilometern. Nur noch unterboten aus dem Jahr 2000 von Roberto Eras mit 41 Minuten 56. Also das ist schon außergewöhnlich, wie gut diese Fahrer sind. Und was auch auffällig ist, oder man kann sich diesen, kann ich sehr empfehlen, den Twitter-Account von Amati Piorelli, der macht immer so Analysen, was so Aufstiegszeiten
hat
angeht.
Hat er, glaube ich, mehrfach schon hier erwähnt oder wie soll man sagen, oder zitiert oder als Quelle benutzt, ja, erinnere ich auch.
Genau, den kann ich sehr empfehlen. Was auch auffällig ist, was ich hier noch gesehen habe, einen Fahrer wie Wout Poels, der ja schon damals, wenn du dich dran erinnerst, auch bei dem Vuelta-Sieg von Chris Froome an seiner Seite war am Angliru und da sehr schnell hochgefahren ist, hat jetzt auch seine eigene Bestzeit am Angliru nochmal unterboten, ist damit aber nur, ich glaube, 5. oder 6. geworden. Also
hättest du jetzt gesagt am Tourmalet, dann hätte ich gesagt, das lag natürlich daran, dass er 32.000 Adressen in seinem Trikot gesammelt hat, weil er unter den Adressen, diejenigen, die ihm ein Zettelchen zugesteckt haben beim Anschieben, hat er ja ein Trikot verlost. Ne? Also ich glaube, einer der viralsten.
Das war de Gendt.
Ah, Tours de Gendt, stimmt. Oh, böser Fehler von mir. Irrtum. Ich habe nichts gesagt. Aber auch eine schöne Geschichte, die man auf jeden Fall erwähnen sollte an der Stelle.
Genau, also 2017 ist er 44 Minuten 39 gefahren, war schnellste Zeit für den Aufstieg an dem Tag von einem Fahrer. 2023 43:13, also nochmal eine Minute 26 schneller als 2017 und fünftschnellste Zeit am Anstieg nur. Also es zeigt einfach, dass sich diese Tendenz fortsetzt, dass schneller gefahren wird als in vergangenen Jahren, was die Rundfahrten angeht an den Anstiegen. Ich finde nur keine Erklärung dafür. Also mir kann es auch keiner richtig erklären. Ist es jetzt das Material? Ist es irgendwas, was ein Team besonders macht? Also was natürlich auffällig ist, dass eine Mannschaft mit drei Fahrern da vorne so schnell fahren kann. Mhm. Also die müssen ja irgendetwas besonders besser machen als die anderen. Oder aber die drei Fahrer von denen sind einfach so übertalentiert, dass sie den anderen so überlegen sind. Und was noch dazu kommt, ein Fahrer wie Sepp Kuss fällt jetzt vielleicht in der, sag ich mal, öffentlichen Diskussion so ein bisschen unter den Tisch. Der hat halt schon den Giro und die Tour gefahren. Also und das auch gar nicht so schlecht. Also klar hatte der beim Giro und bei der Tour vielleicht maximal 7-8 Tage, an denen er seine volle Leistungsfähigkeit abrufen musste, nämlich genau die Tage in den Bergen, wo er als Helfer gebraucht wurde. Beim Giro war er dann 14. am Ende, bei der Tour 12. Aber natürlich musst du da auch die Form haben und dann bei der Vuelta sozusagen nochmal eins on top draufzusetzen. Ja, habe ich jetzt auch noch nicht so richtig die Erklärung dafür.
Nee, ich hoffe, du erwartest von mir jetzt nicht, dass ich die Erklärung dir liefern kann. Jede Frage, die du stellst, sehe ich genauso. Kritisch ist jetzt gar nicht so das richtige Wort, aber ist eine, die gestellt werden soll, muss, so, ja, muss. Du hattest als Material mal so in den Raum geworfen. Ja, vielleicht, ich glaube an so.
Ja, also für mich persönlich zählt halt oder zieht halt dieses Argument nicht mehr, was so, sag ich mal, ein bisschen PR-öffentlichkeitsmäßig immer verkauft wird von den Teams. Ja, wir haben jetzt nochmal jeden Stein irgendwo umgedreht, weil das ist im Prinzip ja schon, also die sind ja damals nicht auf Einrädern gefahren, bevor irgendwann Sky kam und gesagt hat, wir holen jetzt die Marginal Gains raus und jeder Fahrer hat eine eigene Waschmaschine, Richie Port bekommt einen eigenen Wohnwagen und was weiß ich noch alles. Das ist ja im Prinzip schon durch. Also klar, ich habe heute im englischen Kommentar bei Eurosport eine interessante Diskussion verfolgt, dass, was war das denn noch gleich? Genau, der Funksender experimentellerweise bei Jonas Vingegaard, bei den meisten Fahrern ist er ja auf dem Rücken angebracht.
Ja.
Aber die haben es halt ausprobiert, den auf dem Bauch zu befestigen und soll wohl aerodynamisch irgendwie auf einer Strecke von 100 Kilometern 5 Watt sparen. Solche Sachen, also das fand ich dann ganz interessant, aber ist für mich jetzt nicht der springende Punkt, warum ich jetzt dann eine Minute schneller den Angliru auffahre.
Ich behaupte jetzt einfach, auf einer flachen 100-Watt-Strecke bei einem Tempo von 40 km/h macht 5 Watt dann vielleicht schon einen Unterschied von 2% aus. Aber ob das jetzt den Unterschied macht bei einer Bergaufstrecke, wo jetzt das Gewicht dann vielleicht irgendwie, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also da, wo der aerodynamische Vorteil ja nicht so ins Gewicht fällt aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit und nee, also natürlich ist immer jedes kleine bisschen, was einen Unterschied macht, dann am Ende etwas, was in der Summe etwas bedeuten kann. Aber ich glaube auch, dass diese die technischen Dinge halt es gibt nicht mehr die Quantensprünge, wie es zwischen dem, also wenn du dir einen Fahrer aus den 50er Jahren anguckst und einen Fahrer aus den 70ern, aus den 90ern und einen von jetzt, ne, dann würde ich sagen, wenn man ihn nackt auf den Ergometer setzen würde, wäre der Unterschied in den getretenen Watt vielleicht nicht so groß. Aber wenn man den 50er Jahre Fahrer auf das Fahrrad von heute setzen würde und umgekehrt, würde der würde man da schon den Unterschied, also ne, du würdest, wenn du den Vingegaard dann mit Equipment von den 50ern den Berg hochjagst und von heute, würde man schon einen signifikanten Unterschied dann sehen. Aber der Unterschied zwischen jetzt und vor 10 Jahren ist halt nicht mehr so groß. Oder die Sprünge sind nicht mehr so groß, die da gemacht werden.
Und, ich habe in den Leistungen widerspiegelt gerade.
Bitte?
Was sich ja aber gerade komischerweise in den Zeiten an den Bergen widerspiegelt.
Ist das adjektiv besorgniserregend noch nicht angebracht oder wieder angebracht oder wie?
Generell sollte man immer beim Radsport mit der Vergangenheit kritisch nachfragen, aber es kann ja auch sein, dass jetzt ist ja auch verständlich, dass ein Team wie Jumbo-Visma nicht offenlegen will, was es vielleicht gegenüber anderen Teams voraus hat, weil
ja, klar.
Das ist ja eben deren Pfund, mit dem sie die Rennen gewinnen. Aber es ist natürlich spannend, darüber zu spekulieren, beziehungsweise zu schauen, was gibt es denn wirklich, was jetzt so einen Leistungsunterschied ausmacht von diesen drei Fahrern zu dem Rest.
Absolut. Also bin ich dabei und ich hätte auch gerne die Möglichkeit, in 20 Jahren nochmal mit den dafür sich in der Verantwortlichkeit befindenden Menschen zu sprechen und zu sagen, was habt ihr damals anders gemacht? Ja, also das
spannend zu sehen ist natürlich immer, wenn so ein Fahrer, jetzt sage ich mal, aus einem dominierenden Team wegwechselt in ein anderes Team und dann zu schauen, ob der dann in dem nächsten Jahr da noch genauso gut ist oder ob der da anders abschneidet. Also das Beispiel hatten wir jetzt noch nicht bei Jumbo-Visma, also dass da jetzt ein Top-Fahrer in Sachen Rundfahrten weggeht und bei einem anderen Team fährt. Also bei Ineos zum Beispiel.
Ja, darauf wollte ich noch cut.
Ja. Richard Carapaz, der jetzt da weggewechselt ist, hatte jetzt ein schlechtes Jahr bei EF, weil er natürlich da bei der Tour früh ausgeschieden ist. Aber andere Fahrer, sage ich mal, die damals bei Sky zum Beispiel weggegangen sind, da gab es halt solche und solche Beispiele auch.
Ja, ich hätte das jetzt mal andersrum oder schon in Vorfreude darauf gesehen. Was ist, wenn jetzt Roglic wirklich zum Beispiel zum Team Ineos geht? Was wird dann sein? Also wie stark wird er da sein? Wird er noch stärker sein oder ist das Team Jumbo jetzt schon das Team mit den größten Marginal Gains, die es, ne? Also haben die das auf die Spitze getrieben? Ich bin gespannt. Also das wäre vielleicht jetzt auch gerade mal, wie sagt man, Lackmustest oder so. Vielleicht wäre das auch genau das, was vielleicht mal eine Erklärung uns gibt, uns zeigt oder so etwas. Ne? Wir werden sehen. Also alleine aus deswegen möchte ich gerne, dass Roglic nächstes Jahr für Ineos fährt. Was wäre ein anderes Team, wo du sagen würdest, hey, das wäre interessant, ihn da zu sehen, um zu gucken, ob es so wirklich, also UAE? Nee.
Vielleicht beim Team Carajal. Oder Burgos Beatsch.
Ja, also wenn er da dann immer noch gewinnt, dann weiß ich auch nicht mehr.
Dann bin ich voll ins überzeugt von dem Fahrer. Nein, aber im Ernst, ja, also das wäre interessant, wenn er jetzt beispielsweise ja für eine Mannschaft wie Lidl Trek fahren würde, die jetzt bei den Rundfahrten in den letzten Jahren nicht ganz vorne unbedingt dabei waren, ob er dann wirklich genauso gut ist.
Ja. Ja, dann drücken, also klingt jetzt schon hart, dann drücken wir uns selber mal die Daumen, dass das passiert. Wir werden sehen. Also, ich habe keine Erklärung für diese Zeitsprünge, also für diese neuen Bestzeiten oder dafür, dass es auf einem Niveau, alleine schon, dass es auf einem Niveau ist mit Zeiten, die in der dunklen Zeit, sage ich jetzt mal sehr prosaisch, gefahren wurden. Also selbst dafür habe ich jetzt keine Erklärung. Wir müssen gucken. Also so wie wir den Radsport uns anschauen und den sehen und bewerten, lieben und alles, gehört für mich immer dazu, auf manche Zeiten und manche Perioden vielleicht erst in ein paar Jahren Rückschau sie neu bewerten zu müssen. Ne? Die Ulle-Doku kommt übrigens jetzt bald, ne? Hast du gesehen? Im November bei Amazon Prime, wo wir gerade dabei sind bei dem Thema.
Ende November, ja, da war hier neulich in München im Bayerischen Hof die große, sag ich mal, Kick-Off-Veranstaltung, wo da einiges dazu auch gesagt wurde.
Was erwartest du davon? Erwartest du dir Neuigkeiten?
Ja, darf man gespannt sein. Kann so oder so sein. Einige Medien haben dann ja hinterher geschrieben, dass ihm so ein Bekenntnis wieder nicht über die Lippen gegangen ist. Mhm. Andererseits kann man natürlich auch sagen, die wollen natürlich nicht im Vorhinein sozusagen diesen großen Knalleffekt schon verpuffen lassen.
Ja. Ich glaube, der Sohn von Iris Berben ist als Produzent, der auch schon ein paar andere gute, also in meiner Wahrnehmung zumindest, ich weiß nicht, ich kann mich auch total täuschen, gemacht hat. Deswegen bin ich da so einigermaßen guter Dinge. Ne? Aber auch das gehört ja dann irgendwie dazu, etwas zu bewerten, was vielleicht vor 20 Jahren stattgefunden hat, was man damals auch mit anderen Augen gesehen hat. Oder mit Augen gesehen hat, die wohlwollender waren, als es jetzt vielleicht bei anderen ist. Ne? Andererseits, Alexander Vinokurov ist am vergangenen Wochenende bei der Triathlon-WM 40er geworden. Ne? Also das hinterlässt mich dann auch wieder ein bisschen ratlos in gewisser Hinsicht.
Ja, und sein Sohn wird nächstes Jahr für das Team Astana fahren. Hä?
Also, wundern tut's uns nicht, oder?
Wurde jetzt auch bekannt gegeben.
Ah, okay. Ja, das hatte ich nicht mitbekommen. Ich bin Altersklasse hat übrigens gewonnen, der Vino, beim Triathlon. Auch so.
Ui.
Ja.
Aber es gab ja auch die, meine ich, Gran Fondo WM jetzt bei der Rad-WM in Schottland.
Ja.
Und da hat doch in einer Klasse, meine ich sogar, Sylvan Adams, der Teambesitzer von Israel Premier Tech, gewonnen.
Ah, okay. Da bist du jetzt aber ganz weit abgetaucht in die Ergebnislisten. Und da hat auch Vino auch gewonnen. Das haben wir aber auch gesagt hier, ne? Irgendwie in der Altersklassenwertung oder so. Ja.
Genau.
So, jetzt, wie kommen wir jetzt zurück? Entschuldigung. Ich muss auch kurz. Wie kommen wir jetzt zurück zur Welt? Ich glaube, ich muss auch gleich nochmal niesen. Wir haben noch den Freitag, wir haben noch den Samstag, wir haben noch den Sonntag. Und jetzt habe ich das mit dem Niesen auch erledigt. Morgen.
Ja, am Freitag ist tendenziell eine Sprint-Etappe, würde ich sagen. Klar, wer hat da Interesse, die Ausreißergruppe einzuholen, ist das Team Alpecin de Koenig, muss man mal sehen. Was das Einzige ist, was passieren könnte, wäre Wind. Wurde schon gemutmaßt auf der Strecke, dass es da eventuell Windkanten gibt. Aber muss man mal sehen, ob das stark genug ist. Also ich würde sagen, Tag für die Sprinter nochmal.
Ja, also alles andere wird uns sehr überraschen. Also da hätte ich jetzt wenig Verständnis für, wenn es anders kommen wird. Vorletzter Tag wollte ich eigentlich sagen, ist dann der Samstag und das ist die Etappe, wo wir eigentlich in der Vorschau schon gesagt haben, das ist eigentlich eine Etappe, die ist für Evenepoel wie gemacht. Ne? Also es ist eigentlich ein Klassiker-Tag.
Es ist wie ein Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Ja.
Bin mir gar nicht mal sicher, ob das nicht sogar mehr Höhenmeter hat als ein Lüttich-Bastogne-Lüttich, was da als Parkour aufgebaut ist. Ich zähle es gerade mal durch. 2, 4, 6, 8, 10 Bergwertungen der dritten Kategorie. Das sagt schon einiges. Also es sind immer so, ja, sag ich mal, kürzere Anstiege in dichter Reihenfolge und wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, ja, es ist schon so ein bisschen sehr skurril, wie die da fast die ganze Zeit im Kreis fahren, sich da immer um diesen einen Ort rumbewegen, aber nichtsdestotrotz, zum einen natürlich für die Zuschauer dann attraktiv.
Ich wollte es gerade sagen, gerade für die Zuschauer ist das ja, wann hast du schon mal die Möglichkeit, sonst so oft vielleicht an einem Tag das dir anzuschauen zu können?
Genau, das anzuschauen und sportlich gesehen, ja, warte ich da jetzt nicht mehr den großen Wurf in der Gesamtwertung, aber nichtsdestotrotz kann es immer mal sein, dass einer einen schlechten Tag hat und gerade dieses Duell, sage ich mal, um Platz 4 zwischen Landa, Enric Mas und Juan Ayuso dürfte da nochmal voll entfacht sein, auch, erwarte ich sogar, dass da vielleicht einer weiter weg vom Ziel mal probiert. Also bietet sich auf der Etappe ja an.
Hm. Ja, also wirklich wir müssen das wahrscheinlich immer noch ein bisschen so sehen wie das Rennen im Rennen, dass das Ganze interessant macht oder Naja, unsere Spannung daraus ziehen, fällt mir gerade ein, da haben wir nicht einmal in dieser Sendung drüber gesprochen bisher, aber vielleicht muss man es auch noch mal erwähnen, dass es natürlich dann auch für Ayuso, naja, okay, nee, der Abstand ist eigentlich schon groß, ne, aber Ayuso vor den Namen, den ich noch nicht aussprechen kann, Uitenbroeks und Almeida, das ist ja auch noch das Rennen um das weiße Trikot, ne, das junge Trikot, wobei die Abstände da auch schon alle relativ eindeutig sind. Und Evenepoel da wohl auch keine Chance mehr drauf hat. Naja, vergessen wir das einfach wieder. Ich halte die Etappe am Samstag. Mein großes Problem mit der Etappe am Samstag ist, dass ich sie nicht live gucken kann. Und auch erst frühestens am Sonntag in der Aufzeichnung. Ansonsten wäre das meiner Meinung nach ein Festtag. Ich bin gespannt, aber alles andere, ich weiß nicht, wie die Wettquoten, wie standen eigentlich die Wettquoten vorher auf Sepp Kuss? Das hätte ich mal gerne gewusst. Hast du es mal irgendwo gesehen oder mitbekommen?
Kann ich dir nicht sagen, nee.
Nee, da hat wahrscheinlich keiner drauf geguckt. Aber da hast du wahrscheinlich einen großen Taler machen können.
Absolut.
Ja, aber großen Taler hättest du wahrscheinlich nicht gemacht, wenn du an dem Tag, also am Samstag, auf Evenepoel getippt hast. Denn ja, davon ist jetzt fast auszugehen, insbesondere in der derzeitigen Situation, wie es im Gesamtklassement aussieht und wie es um ihn bestellt ist. Ich gehe davon aus, dass er morgen einfach einen ganz entspannten Tag Kräfte sparen. Und dann am Samstag nochmal richtig attackieren wird. Glaubst du, dass von dir bezeichnete Einnorden Roglic hat seine Wirkung gut genug gezeigt, als dass es das jetzt war?
Also ich glaube, wenn jetzt ein Sepp Kuss nicht am Samstag eine eklatante Schwäche zeigt, dann wird es so bleiben auf den ersten drei Plätzen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da ja so da jemand noch einem Sepp Kuss da in den Rücken fällt, sage ich mal, aus dem Team Jumbo-Visma. Also von daher denke ich, da wird sich nicht mehr groß was tun.
Also du meinst, das hat jetzt gereicht. Also der Einlauf war groß genug, den Roglic da bekommen hat, der reicht dafür, dass er da nichts mehr macht.
Ja gut, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, wenn er das jetzt heute gemacht hätte, dann hätte das Team ja noch reagieren können jetzt auf dieser 20. Etappe und zumindest die anderen beiden Fahrer. Aber wenn er jetzt da plötzlich so einen Überraschungsangriff startet auf Sepp Kuss, dann bleibt ja keine Möglichkeit mehr, ihn da in Madrid noch abzuhängen.
Ja, und vielleicht denkt er sich auch, ey, was soll's? Das ist mein letztes Rennen heute für Jumbo. Das ist das letzte Mal, dass ich für die fahre. Ist mir doch egal, was die hinterher von mir denken und ob ich hier Freunde noch habe. Wäre natürlich der super dick Move, aber ey, warum nicht? Also, ich bin gespannt. Also, das ist das, was ich noch fast am spannendsten neben dieser spanischen Wertung. Vielleicht führen die Spanier noch so ein Trikot ein, ne? Das gelb-rot-gelbe Trikot für den besten Spanier. Fände ich gar nicht schlecht. Könnte man überall machen. Um dem Ganzen vielleicht noch so ein bisschen noch mehr Würze zu geben. Naja. Und ja, am Sonntag wird es dann so laufen, dass wir nur noch die Trikotübergabe an Sepp Kuss sehen. Inklusive des Sprintes gewonnen von?
Schwierig zu sagen. Modano wahrscheinlich nochmal. Oder ja. Caden Groves.
Ja. Oder Evenepoel, der sich an dem Tag dann noch das Sprinttrikot holt, als zumindest in Erwägung zu ziehende Möglichkeit. Ja. Ach, und dann ist schon vorbei. Wie siehst du es im Moment so? Also war das die Vuelta, die du dir erhofft hast?
Ja, also bis zum, sag ich mal, bis zu diesem Einbruch von Remco Evenepoel schon. Mhm. Aber danach muss man schon so sagen, rein von der Spannung her, doch eine, ja, der langweiligsten Grand Tours der letzten Jahre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ziehe da irgendwie keinen, wie soll ich sagen, mich heizt es jetzt nicht auf, wenn da drei Fahrer eine Vereinsmeisterschaft irgendwie ausfahren. Also da fehlt mir der sportliche Wettkampfgedanke darunter. Also es ist so Stallorder-Prinzip. Also die können es ja untereinander ausknobeln. Da.
Ist ein bisschen wie die spanische Meisterschaft früher zu den besten Movie-Star-Zeiten. Ne? Als alle
das stimmt, ja.
Ja, und das ist eigentlich schade, weil ich hatte mir wirklich, das macht mich, ich weiß nicht, ob es mich wütend macht, ob es mich traurig macht oder welches das richtige Gefühl dazu ist, aber ich finde es einfach schade, weil es sind sehr, sehr gute Fahrer am Start und es sind sehr, sehr Die Strecke war wie gemacht dafür, um eine sehr spannende Grand Tour zu zaubern. Mal abgesehen vielleicht von dem Tag morgen, der so dazwischendurch ein bisschen ist. Auch der Tag heute hätte auch, es waren Etappen, die waren spannender, als man es vielleicht vorher erwartet hat. Schade, ich glaube, der Begriff schade drum klingt blöd, aber genauso ist es eigentlich. Ne? Schade um diese schöne Vuelta und wie es ausgegangen ist.
Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, zum Beispiel die Sprints fand ich jetzt immer sehr spannend. Dadurch bedingt natürlich auch, dass das Sprinterfeld, ja, sag ich mal, so dünn besetzt war, geht es da relativ wild zu, was dann auch spannend anzusehen ist. Aber ja, das große Ganze, nämlich die Gesamtwertung, war mit dem Tourmalet-Tag, ja, im Prinzip, also nicht durch, also war immer noch in der Schwebe, wer gewinnt dann letztlich, aber hat schon viel an Spannung rausgenommen, weil jetzt im Prinzip, wenn jetzt ein Remco Evenepoel noch da wäre und gegen diese drei Jumbo-Fahrer kämpfen würde, dann wäre halt genau am Samstag der Tag für ihn.
Ja, absolut. Ich stelle mir ihn gerade vor mit 2 Minuten Abstand, weißt du, vielleicht ein Roglic oder Vingegaard, egal wer, hätte sich an einem Tag was eingefangen und hätte 12 Minuten Abstand. Ne? Der wäre jetzt, würden nur noch 2 vorne sein, sozusagen von Jumbo. Evenepoel mit 3 Minuten Rückstand und dann, ne, und dadurch, dass du nur 2 Jumbo-Fahrer hast, vielleicht auch noch der ein oder andere Spanier mit Option aufs Podium. Ne? Also auch noch ein Interesse dann anzugreifen und nicht nur auf die anderen Spanier zu gucken. Es hätte alles sehr schön sein können. Ich glaube, das ist so die Überschrift, unter der ich die Vuelta in meinem Kopf so irgendwie verbuche. Irgendwann mal, wenn sie vorbei ist. Naja. Was soll's. Wir haben ein paar schöne neue Fahrer gesehen und Spaß gehabt und vielleicht passiert ja auch noch irgendwelcher Gossip-Zeugs. Stell dir mal
was ganz Unerwartetes noch auf den letzten Etappen.
Ja. Roglic attackiert direkt an der 2. Bergwertung und wir sitzen alle mit dem Mund auf vor dem Fernseher und denken uns, was ist da denn los? Was soll das denn? Was hat der denn jetzt heute Morgen im Kaffee gehabt? Oder meinetwegen auch, was trinkt man in Slowenien? Slivovitz auch? Ich weiß es nicht.
Ja. Keine Ahnung. Ja.
Keine Ahnung, aber nächste Woche Montag oder Dienstag oder Mittwoch werden wir eine Ahnung davon haben, wer das Ding abgeschossen hat und werden uns dann vor die Mikrofone setzen und auf die Vuelta zurückblicken. Wir haben heute schon relativ viel zurückgeblickt und viel diskutiert. Wenn ihr noch einen Aspekt habt, den wir vergessen haben, gerne im Kommentar unter der Folge. Ich würde niemals den Anspruch erheben, dass wir hier vollständig alles, jede kleine Ecke durchleuchtet haben. Deswegen immer gerne. Und ja, ich wünsche uns beiden jetzt noch schöne 3 Tage Vuelta und dann hören wir uns wieder. In diesem Sinne, passt auf euch auf, fahrt schön Fahrrad und macht es gut. Tschüss.
Tschüss.